Hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo und willkommen zur 79. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Die Veteranen, die werden nicht jünger, frischer oder schöner, aber weiser. Und in unserer heutigen Runde begrüße ich ganz konkret liebe geschätzte Kollegen wie zum Beispiel Mick Schnelle.
Schönen guten Tag aus dem sonnigen Baltham.
Roland Austinat.
Weise Grüße aus dem auch sonnigen San Francisco.
Nicht zu vergessen, den verlorenen Sohn, Winnie Forster.
Servus vom Ammersee.
Und ich bin nicht nur Heinrich Lehnhardt, ich darf auch so halb mit ankündigen, Jörg Langer. Zu früh gefreut, gell? Wer dachte, oh, Jörg ist mal heute nicht dabei. Nee, der wird uns noch beglücken. Hat uns aber glaubhaft versichert, dass er ein bisschen später dazukommen darf. Und gucken, ob er die Entschuldigung von den Eltern dann auch bei hat. Also der wird uns noch im Laufe der Sendung auch noch ereilen. Und dann sind wir dann auch zu fünft. Aber wir haben ja, glaube ich, einiges zu erzählen. Wir haben so ein paar gemischte Neuheiten. Wir haben ein spannendes Blätterheft, passend zum Winnie. Und das führt dann auch gleich zu der Frage, Winnie, lang ist's her. Gibt's dich noch? Wie geht's und ist dein Internet jetzt besser?
Also, mich gibt's noch, mir geht's gut, danke der Nachfrage, Heini. Ich sitze tatsächlich immer noch an einem uralten Rechner. Das Einzige, was ich in den letzten zwei Jahren, glaube ich, gemacht habe, ist, dass ich einen Funkverstärker noch mir in die Wohnung gelegt habe, um auf mein Firmennetzwerk zuzugreifen. Aber uraltes Headset, ich hoffe, man hört's nicht zu stark und ein ganz, ganz alter Rechner.
Ach, das ist doch die Stimme, nicht das Headset, Winnie. Das machen die Jahre im harten Einsatz wahrscheinlich, die jetzt ein bisschen älter klingen.
Ich meine, ein bisschen älter bin ich auch geworden, ja.
Aber sonst gibt's nichts zu promoten, keine neuen Bücher, Filme, Alben, Tourneen.
Ich meine, ein Buch ist ja seit meinem letzten Auftritt erschienen, das ist aber jetzt auch schon wieder 9 Monate her. Ein neues Buch kann ich momentan nicht ankündigen, aber wir sind dran.
Okay, aber es gibt auch noch keine Announcements, noch keine Teaser, um was es im neuen Buch dann geht.
Ich meine, eins der neuen Bücher, an denen wir arbeiten, immer noch, ist ja schon angekündigt seit Jahren. Zum anderen haben wir auch Anfang des Jahres noch eine Lizenz aus England erworben. Wir werden also, wie wir es mit Volkscomputer auch vor 5-6 Jahren gemacht haben, auch ein Buch lokalisieren für den deutschen Markt. Aber es sind ungelegte Eier.
Und das Buch, was seit Jahrzehnten angekündigt ist, kann ja nur das berühmte Softwarebuch sein.
Absolut richtig, Heini. Wird immer komplexer, wird immer dicker. Aber es erscheint noch.
Da habe ich neulich irgendwelche alten Spreadsheets oder Pläne gefunden oder Vorlagen, auch so etwa 10 Jahre alt. Das ist schon eine Weile in Entwicklung, würde ich mal sagen.
Ja, ich denke auch ganz am Anfang wir beide mal drüber gesprochen, vor 10 Jahren.
Helft mir Spätgeborenen auf die Sprünge. Worum geht's genau?
Es geht darum, dass in der Gameplan-Reihe der dritte Band quasi seit 10 Jahren angekündigt ist, nämlich das Buch, in dem es nicht um Hardware, um Konsolen und Computer geht und auch nicht das Buch, in dem es um Controller geht, sondern in dem es um die Spiele geht. Das Buch ist eben seit 10 Jahren angekündigt. Darum geht es genau.
Ach, weil bei dem Controllerbuch war ich nämlich auch beteiligt, weiß ich noch.
Das stimmt, Mick. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass wir kommuniziert haben und es müsste 2002 gewesen sein.
Das ist möglich.
Wow, 14 Jahre.
Oder lass es 2003 sein.
Ich habe Gerüchte gehört zum Drehbuch des nächsten Indiana Jones Films. Harrison Ford ist deswegen wieder dabei, weil es geht um das Rätsel des entschwundenen Gameplan-Software-Buchs, das seit Jahrzehnten verschollen ist, oder? Habe ich das richtig gehört? Nein, es war ein Witz.
Ach so.
Atemloses Schweigen.
Ist da aber die Frage, Winnie, die sich mir dann stellt, wo machst du denn den Schnitt? Also Software wirklich alles? Oder hörst du dann auf, weiß nicht, pro Jahr, weil du hast da doch wirklich eine, weiß nicht, Tausende von Spielen oder auch dann Mobilgeschichten oder sowas oder nur
vollkommen richtig,
Konsolen
vollkommen
oder
richtig.
So?
Also die Fragestellung ist genau, wo man den Rahmen ansetzt. Und das haben wir natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder verändert, verschoben. Generell ist das Ziel, schon einen Band zu machen, wie auch die beiden anderen Bände, der die ganze Zeit zumindest abgreift. Also die gesamte, das sind jetzt mittlerweile 4,5 Jahrzehnte.
Wow.
Also es sollte keinen zeitlichen Schnitt geben. Ich möchte da auch nicht mehrere Bände machen. Das ist natürlich auch eine Option, dass man es teilt. Aber generell, damit es in diese Trilogie passt, soll es ein Buch sein, das von quasi 1970 bis 2000 oder wenn es dann 2018 erscheint, durchgeht. Insofern ist
Das wird schwer.
Ja, es ist schon möglich. Es ist halt so, dass ich generell eigentlich keine so große Lust habe, 300 oder 380 Seiten Buch zu machen. Die Leute, mit denen ich arbeite oder die auch nachfragen, sagen, unbedingt, mach's halt so dick. Aber es ist halt das Problem.
Das ist auch eher noch dünn, du. 380 Seiten für 40 Jahre. Also da hast du kaum 10 Seiten pro Jahrzehnt.
Das ist
also,
zu schaffen. Ist, ich meine, wenn du dir die anderen Bücher anschaust, ich meine, das hängt immer mit der Infodichte zusammen. Wie viel Blatt verschwendet man? Wie geschickt baut man das ganze Buch auf? Wie greifen die Sachen ineinander? Das klappt im Endeffekt schon. Mehr soll es nicht werden, aber 380 Seiten mit insgesamt, sagen wir mal, 4-5 Bildern pro Seite, teilweise eben Fotografie, teilweise Screenshots, Artworks, das ist dann schon ein ganz schöner Berg, an dem wir da sitzen. Da einmal durchgehen alleine dauert halt 3-4 Wochen, also jeder Korrekturzyklus dauert dann einen Monat oder so.
Das wird also nur so eine Art Best-of-Spiele wahrscheinlich dann werden und wir nicht den Anspruch haben, alles abzudecken, was es gab an Spielen wahrscheinlich, oder?
Ich meine, Best-of, der Begriff wird sicherlich nicht fallen. Das lässt sich ja auch so leicht nicht machen. Aber natürlich geht es darum, ähnlich wie auch in den anderen Büchern, natürlich anhand von, nennen wir es mal, Exponaten, anhand von ganz bestimmten Sachen, eine kontinuierliche Geschichte zu erzählen. Das ist eigentlich die Kunst, dass man im Endeffekt keine richtige Lücke hat, sondern wenn man das Buch von vorne bis hinten liest, was nicht notwendig ist, man kann es genauso wie die anderen Bücher nach einfach kapitelweise lesen, aber wenn man es von vorne bis hinten liest, sollte man einfach die ganze Geschichte durchlaufen haben. Ist komplex, weil ja auch so Sachen, du hast jetzt Mobilspiele, Handyspiele und so weiter angesprochen in den letzten 10 Jahren, es sind ja auch andere Sachen drin, wie zum Beispiel die ganze gesamte Automatenbranche, das ist ja zum Beispiel sehr wichtig, also diese Sachen harmonisch einzufügen.
Das ist warum? Warum schneidest du nicht einfach ab, sagst 20. Jahrhundert?
Ist eine Überlegung gewesen in den letzten Jahren, genau, das habe ich vorhin ja auch gesagt, dass man es durchaus in mehreren Teilen auch machen könnte. Es ist aber eigentlich momentan nicht mein Ziel. Es wäre eine Option, wenn es wirklich weiter ausufern soll, dass man sagt, man trennt, man macht Bände nach Jahrzehnten oder aber man trennt in zwei Teile. Also erst das letzte Jahrtausend quasi und dann, wie hast du gesagt, das ist das 21. Jahrhundert. Ich versuche es zu vermeiden. Es sollte in ein Buch gehen.
Das ist ja so. Ich meine, andere Volksautoren machen es auch so. Also dicker als das Neue Testament, aber dünner als das Alte.
Ach, das ist eine interessante Formel. Ist das so in der Verlagswelt eine anerkannte Erfolgsformel?
Ja, ich meine, wie guckt die Auflage der Bibel an? Also, und das halt Jahrtausende.
Okay, also da hast du ja ein gutes
Vorbild. Wenn in der Bibel sind ein paar Screenshots weniger, das macht schon die Masse. Also
großartig.
Ist ein bisschen was anderes als bei einem Artikel, also auch ein 8- oder 10-seitiger Artikel ist eine komplexe Sache, wo also ein ganz schöner Berg Material eigentlich, aber ein Buch, das dann 200, 300 Seiten hat, ist mehr als alles, was ich an Zeitschriften gemacht habe. Es ist einfach...
Dir fallen auch sicher noch ein paar Gebote ein, Winnie, aber wir sollten vielleicht jetzt das nicht vertiefen, bevor irgendwelche Leute beleidigt sind, deren Gefühle wir fetzen.
Ich bin da als Christ sehr entspannt, also ist ja alles nichts Ehrenrühriges, was wir hier machen, also von daher alles gut.
Ach so, richtig, du bist ja quasi unser Beauftragter, der...
Unser Quotenchrist, genau. Ich bin eher, aber wirklich, muss ich den Hut ziehen, den imaginären vor Winnie, das wirklich so ein Projekt anzugehen halt, weil das ist echt, also da stelle ich es mir schon schwierig vor, weiß nicht, mal, wenn man sagen würde, fass mal ein Jahr zusammen auf zwei Seiten oder sowas halt, das ist echt Respekt, Respekt.
Ja, noch ist es nicht fertig.
Vielleicht dann in Winnies Testament ist dann halt dann, hier sind die Druckfahren, möge sie jemand, der meiner Nachfahren veröffentlicht
oder sowas. Ja, das ist durchaus mit einem Problem in unserem Alter. Wenn ich in dem Rhythmus weitermache, kann ich mir ausrechnen, dass es nicht mehr allzu viele Gameland-Bücher geben wird, wenn ich für jedes Buch irgendwie 5 Jahre brauche. Daran denkt man als 20-Jähriger nicht so, aber wenn man auf die 50 zugeht, wie viele Bücher kann ich überhaupt noch machen?
Ja, und gerade in diesem Jahr sind da wirklich ewig viele, so weiß nicht, Helden unserer Jugend und so die ganzen Rockmusiker und so weiter, das ist ja ein die Ach, sterben, fliegen, ja. Fliegen weg und so, teilweise sind die jünger als wir, also von daher.
Ja, wir können froh ja. sein, dass wir nicht Rockmusiker sind, also man altert als Schriftsteller schon etwas besser als das Rockmusiker.
Naja, also wenn ich da an einige von Mix-Geschichten mich erinnere, so seine Anekdoten, wie er da immer mit den Pressemädels ausschweifende Nächte und so, ich weiß nicht.
Also bitte, so schlimm war es jetzt auch nicht. Außerdem denkt man den armen Robert Jordan mit seinem Rad der Zeit. Gestorben, weg, geht nicht aus.
Aber bei Winnie ist ja die nächste Generation bald so weit oder will dir was Ordentliches lernen?
Ja, die ist tatsächlich bald so weit, aber dann, also, ja, das wird sich zeigen, was die lernen. Sie kennt
Kind,
sich sehr,
lern
sehr
was
gut.
Gescheites.
Also, sie kennt sich schon sehr, sehr gut aus mit Videospielen. Und wenn irgendwelche neuen technischen Geräte in den Haushalt kommen, dann darf das auch immer sie anschließen. Und ich setze mich dann erst aufs Sofa, wenn wirklich alles läuft, alles installiert ist.
Sehr
Und
gut.
solche Sachen macht sie schon sehr gut.
Klasse.
Kinder kriegen hat doch Vorteile. Ja, apropos Kinder kriegen, nee, das ist kein guter Übergang, aber ich mache ihn trotzdem. Bevor wir mit den Blättern in der Maniac beginnen, haue ich jetzt mal einfach ein paar relativ aktuelle Headlines in die Runde. Vielleicht hat ja jemand was dazu zu sagen oder nicht. Sachen, die ich irgendwie jetzt interessant gefunden habe. Zum Beispiel das Sega Mega Drive, da gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar bietet ja Sega seit einiger Zeit schon offiziell emulierte Spiele an. Und die Neuerung ist jetzt die, dass die Steam-Versionen unterstützen den Steam-Workshop. Das heißt, Sega lässt zu, dass die auf Steam erhältlichen Versionen der emulierten Mega Drive-Spiele von Moddern modifiziert werden können. Und das ist jetzt gerade live gegangen. Ich habe das noch nicht selber ausprobiert. Es gibt eine offizielle Meldung von der britischen Sega-Filiale. Und das soll so funktionieren, dass wenn man halt irgendein von den Mega Drive-Spielen sich auf Steam gekauft hat, dann soll das dann damit kompatibel sein. Und da sind wir mal gespannt, was die Modder-Szene damit anstellt. Finde ich cool. Zum einen, weil Mega Drive war eine tolle Konsole und also wirklich einige von den Spielen sind immer noch sehr spielenswert, vor allen Dingen, wo man ja heute an seinem PC auch einen Gamepad-Controller hat. Zum anderen ist das natürlich sehr großzügig. Also überlegt euch mal, Nintendo würde zum Beispiel sowas, glaube ich, nie machen, weil die halt das sehr schon kontrollieren und sich jetzt gar nicht lieber vorstellen wollen, was irgendwelche ungewaschenen End-User da in ihren Mario reinmorden. Aber Sega ist da wohl relativ locker, oder wie seht ihr das? Interessiert das einen außer mir?
Ja, für Kreative ist es sicherlich interessant. Für was Sega angeht, finde ich es bedauerlich, weil sie schmeißen halt quasi ihr letztes Zeug irgendwie jetzt zum Fenster raus. Könnte einfach auch bedeuten, dass sie überhaupt kein richtiges Interesse an ihren Marken mehr haben. Und wenn man sich anschaut,
Was
also
ist jetzt
mir,
negativ? Das ist ja
ich sehe das durchaus
optional.
negativ, ja. Also ich habe einfach das
Okay.
Gefühl, dass es Sega relativ wurscht ist. Oh mei. Sich da an die Kreativen, an die Modder zu wenden, versprechen sie sich eine gewisse Publicity oder Reichweitenvergrößerung. Aber ich halte es nicht für den richtigen Weg, es einfach raus, das letzte Zeug quasi rauszuschmeißen und sagen, ja, okay, macht's was damit. Und Emulationen sowieso, also es ist ein altes Ding. Sega verkauft seit Jahrzehnten immer wieder die gleichen Marken für alle Systeme emuliert. Das alleine, meinst du nicht, Roland?
Ja, nee, ich stimme mir zu. Also ich sag, die sind ja die Meister im Repackaging. Also auch wenn du so in Supermärkte gehst, da gibt es dann so eine Art One-Shot-Konsolengeräte mit allen 500 Sega-Spielen oder hier nochmal alle Sonic-Spiele oder sowas, die dann direkt an den Fernseher anschließt, ohne irgendwas. Und ja, also wie wär's da mal mit einem guten neuen Sonic-Spiel zum Beispiel halt, oder einem guten neuen Phantasy Star oder
Ich
einem
denke mir
guten
auch, sie
neuen Streets
sollten
of
wieder.
Rage oder einem guten neuen Shinobi, so Sachen halt. Das sind ja alles Killer-Marken
Also, sie
oder
machen keine neuen
Killer-Brands.
Marken mehr und immer wieder die gleichen alten Marken und jetzt halt sie so rauszugeben, dass quasi den Leuten sagen: Ja, macht's halt was damit, erweitert euch das Zeug selber.
Es kann natürlich einen Gedanken geben. Das sind Spekulationen von mir. Es kann natürlich sein, dass sie also hoffen, dass sich auf die Art und Weise vielleicht auch ein Talent findet, mit dem man dann über sowas reden kann. Weil wenn ich mich richtiger entsinne, jetzt klingelt das Telefon. Moment, ich gehe mal kurz rein, rede ihr mal weiter.
Dann darf ich jetzt endlich. Ich meine, man darf ja eins mal nicht vergessen, das Sega von heute ist ja nicht das Sega von früher. Bei Nintendo ist das ja eine Firma mit einer gewissen Kontinuität. Sega ist, ich weiß gar nicht, wann ich den Überblick da mal verloren habe. Das ist ja heute wahrscheinlich eine von Anwälten geführte sowieso Franchise-Dings. Die machen halt mit allem Kohle. Ich habe sogar noch einen Joystick, in dem 10 Sega-Spiele drin sind.
Genau die Dinger meine ich, ganz genau, die du hier überkaufen kannst, irgendwie im Flächenmarkt ohne
Ganz
Sinn und
bei Aldi.
Verstand. Ja, ganz genau, ganz genau. Hier Dito im ähnlichen Genning.
10 Euro.
Also ich denke, was die alten Titel angeht, die müsste jeder mittlerweile haben. Ich würde sowieso zu den Originalversionen raten, aber auf irgendeiner Compilation auf PlayStation oder eben man kann es downloaden, man kann nach wie vor MAME spielen. Im Grunde sind die Marken selbst durch.
Ich war damals allerdings sehr dankbar für Shining Force. Das gab es nämlich nicht so überall mal immer wieder. Und auf irgendeiner Konsole, auf dem PC, konnte ich es A graben für Gamers Global, für Retro Gamer. Und B, am PC zu spielen, war es mal ganz entspannt.
Ja, eben, sag ich ja. Das ist ja jetzt schon möglich. Also.
Sorry, ich bin wieder da. Aber ein toller Gedanke, den ich ausführen wollte, wenn es letztlich ein anderer schon für mich gemacht hat, war halt das Beispiel mit der iPhone-Version von Sonic. Das kam ja auch aus der Community, wo irgend so ein Privathacker da mal angefangen hat. Und irgendwann hat Sega gesagt, oh, das ist so gut oder viel besser, als was wir da bisher gemacht haben. Das veröffentlichen wir offiziell. Ja,
das ist doch auch traurig irgendwo, Heini, wenn sie eben jetzt
mittlerweile... Ja, traurig, aber ja, sicher.
Sie hatten die besten und stärksten Entwickler, haben die auch gepflegt, gut bezahlt und so weiter. Und jetzt sagen sie halt, hoffentlich taucht irgendwo ein Typ auf, der uns mal wieder ein Spiel macht.
Das stimmt, also vor Jahren...
Auftauchende Typen, das ist mein Stichwort
guten Abend. Oha.
Schönen guten Abend. Ich habe schon seit einer Minute gelauert, was wirklich gut ist für meine Ungeduld, für meine sprichwörtliche, aber jetzt dachte ich, muss ich reingrätschen. Hallo.
Aha. Also wir haben nicht zu viel versprochen, jetzt auch mit Jörg Langer. Jetzt geht der Podcast erst richtig los.
Danke, danke.
Wir fangen nochmal von vorne an.
Jetzt reißen sich wieder alle zusammen, gell, weil jetzt ist, müssen wir uns wieder ein bisschen mehr anstrengen. Jetzt ist Jörg dabei.
Ich traue mich nicht.
Ja, ja. Was immer aber cool ist, dass die Steam-Version, ich habe mit einem von Sega gesprochen, wenn du noch einen alten Mega Drive-Controller hast und den noch anschließen kannst an deinen PC irgendwie, dann wird auch der Mega Drive-Controller unterstützt, immerhin von diesem Steam-Zeugs da.
Also wer einen alten Controller hat, wird hoffentlich auch die alte Konsole noch haben.
Wir, wenn ich. Ich sehe schon, Vinny und das Thema Emulation, das war sehr skeptisch.
Gut, habe ich schon mal gesagt, dass ich Emulationen mag? Nein.
Also, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen, aber deswegen haben wir ja hier die große Runde, die kontroversen Meinungen dieser brillanten Geister im Spieleveteranen-Podcast. Was halten wir denn davon, dass John Romero und Adrian Carmack nach wenigen Tagen den Kickstarter für ihren neuen Ego-Shooter Black Room gestoppt haben? Und Romero und Carmack sind natürlich zwei von den Original-Doom-Entwicklern. Bei Carmack muss man dazu sagen, es ist der Adrian Carmack, nicht John Carmack.
Nicht John Carmack, genau.
Ja. John ist das Programmiergenie, das jetzt sein Talent, was wollte ich jetzt gerade fast sagen, mit Virtual-Reality-Helmen verschwendet.
Hey, lassen Vorsicht, wir das. Vorsicht.
Und der Adrian, nicht verwandt, nicht verschwägert. Das ist eine zufällige Namensähnlichkeit. Und Adrian war, glaube ich, beim Original Doom der mit Grafiker.
Der Bruder, habe ich gedacht. War das nicht irgendwie Bruder?
Nein,
und der
nein,
war
keine Verwandtschaft. Keine Verwandtschaft.
Wieder was dazu gelernt. Und also Adrian hat im Wesentlichen den Grafikstil von Doom geprägt und alles makaber und blutig und die Kettensäge hat er digitalisiert oder gescannt oder wie auch immer, was sie damals gemacht haben. Also die beiden wollten $700,000 für einen neuen Ego-Shooter sammeln und haben also gemerkt, da kam nach etwas mehr als 24 Stunden gerade mal so etwas über 100.000 zusammen. Und sie haben das ganz schnell jetzt wieder gestoppt und haben gesagt, sie wollen die Kampagne dann versuchen, wenn sie eine Demo haben, um was vorzeigen zu können. Also selbst jemand wie Romero und Adrian Carmack, Doom, die nun einen gewissen Wiedererkennungswert haben vom Namen her, und Ego-Shooter, und ne, selbst die haben große Probleme auf Kickstarter, wenn sie nur herkommen und sagen, oh, wir haben ein paar lustige Ideen und das hat der Grafiker mal gemalt, also...
Naja, sagen wir auch mal so, der Romero, wann hat er das letzte Spiel irgendwie mal irgendwas gemacht? Also mir fällt jetzt gerade nichts ein.
Daikatana. Daikatana.
Ja, vielleicht. Er hat ja neulich, wir haben auch drüber gesprochen, er hat ja einen der alten Doom-Levels hat er ja mal selbst gemoddet und schön überarbeitet. Das fanden auch irgendwie alle gut. Also als Level-Designer hat er schon ein gewisses Talent. Die große Frage ist natürlich, weil ich habe auch das für den Kickstarter gesehen, ich habe auch gedacht, okay, ich habe auch nur das so quer gelesen, okay, halt wieder ein Ego-Shooter und irgendwie Oldschool und cool Features. Also bei mir kam überhaupt nicht rüber, warum brauche ich jetzt noch einen Shooter?
Das fragt man sich ja.
Ja, nee, nee, ich wollte gerade sagen, oder bin ich der Einzige, der überhaupt
die Frage ist interessant, weil du darfst nicht vergessen, Heini, in 2 Wochen erscheint ein neues Doom.
Richtig, hier fahren inzwischen die Taxis in San Francisco mit Doom-Werbungsschildern rum. Ich wollte erst ein Foto machen gestern, aber kein Witz, das Taxi fährt rum, ich denke, Mensch, Doom obendrauf, also das ist nicht schlecht, was die gerade an Marketing dafür raushauen, an Kohle.
Weniger wegen der Romero-Geschichte als wegen dem Doom gibt es eigentlich schon eine Art von Ego-Shooter, die ich gerne mal wieder spielen würde, nämlich zum einen, in gewisser Weise eben semilinear, bitte keine Open World momentan mehr, das brauche ich nicht, weil ich Dutzende von Open Worlds auf der Suche nach Schrott durchquert habe in den letzten Monaten, sondern mal wieder eben ein abgeschlossenen
Fallout-Spieler? Shooter. Hast du Fallout oder Metal Gear Solid gespielt?
Ja, und Witcher und so weiter und so weiter.
Also, alle gleich. Okay.
Und Mad Max und sind ja alles gute Spiele, brauchen wir jetzt nicht darauf zurückgreifen, aber genau, also ich würde mir wünschen, einen Ego-Shooter, der darauf verzichtet, also wieder abgeschlossene Levels hat. Und dann könnte man vielleicht auch wieder richtig guten Level-Design probieren. Denn das, was die ersten beiden Dooms ausgezeichnet hat, war ein Level-Design quasi aus dem Fantasy-Rollenspiel. Sandy Peterson hat da zum Beispiel Levels gestaltet. Also die Levels in den ersten beiden Dooms waren ja quasi in sich wie Rätsel. Also Mechanismen, die auf und zu gegangen sind. Das heißt, du bist schon verschiedene Wege gegangen, aber du musstest den Weg suchen. Du musstest quasi durchkommen. Nicht indem du einen Schlauch abmarschiert bist, sondern indem du verschiedene Lösungsmöglichkeiten gesucht hast, Level dir quasi erarbeitet, erforscht hast. Das ist eine Art von Ego-Shooter, die ich mir jetzt einfach mal wieder mit moderner Technik wünschen würde. Extrem gutes Level-Design, abgeschlossene Levels, vielleicht 30, 40 hintereinander. Und das sind der Tipp von heute. Das fehlt in meinen Augen total. Also Jörg, verbessere mich, wenn du einen Spieletipp hast. Wir haben entweder dran, also cineastische Shooter, so wie Call of Duty, oder wir haben richtige Open-World-Geschichten. Aber das, was Doom eigentlich mal war, gibt's, soweit ich weiß, nicht mehr.
Ja, es gibt schon so Sachen wie Superhot, das ist euch vielleicht ein Begriff, da wird quasi die Zeit fast angehalten, bis auf die Kugeln, die noch ganz langsam fliegen. Solange du als Ego-Shooter-Held nicht dich bewegst, das ist ein ganz interessantes Konzept. Das geht ein bisschen so in die Rätselecke. Aber du hast schon recht. Die Frage ist natürlich, warum war Doom damals so? Ist das vielleicht nicht einfach daran auch begründet, dass sie nicht die Möglichkeiten hatten, packende Geschichten zu erzählen? Ich meine, Doom hatte zwischen den drei Episoden.
Gemacht. Das ist vollkommen richtig. Es waren die Möglichkeiten nicht da. Half-Life ist ja dann ein paar Jahre später einen anderen Weg gegangen. Das Level-Design war auch noch ganz gut. Aber die haben ja dann wirklich eigentlich angefangen mit dem modernen Typus des Ego-Shooters mit Cutscenes in der Engine geskriptet.
Ich würde dich fast herausfordern sagen, wie es mit dem ersten Medal of Honor für PlayStation 1 gewesen. Das war ja schon so ein bisschen.
Genau, das Lustige ist natürlich, die ganz frühen waren alle noch so ähnlich wie Doom, weil das war ja die einzige Art, wie man damals einen Ego-Shooter gemacht hat. Die anderen Sachen waren teilweise, hat Jörg recht, auch technisch noch nicht möglich. Aber auf einen Schlag sind sie verschwunden, beziehungsweise die Ego-Shooter haben sich dann doch in meinen Augen alle in die gleiche Richtung entwickelt. Das ist mir vor 10 Jahren noch nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo es ja wirklich, wie der Heini vorhin meinte, wahnsinnig viele gute Ego-Shooter gibt, fällt mir das eben auf, dass es den Grundtyp, den am Anfang noch alle gemacht haben, nämlich einfach starkes Level-Design, richtig interessante Levels und daran in den Levels wird dann geballert, diesen Grundtyp gibt es nicht mehr, sondern wir haben eine riesengroße Open-World oder aber wir haben die berüchtigten Schlauch-Levels.
Interessant.
Fällt ja auch auf, dass die Dooms hatten ja auch noch eine Automap. Ich glaube, die Automap ist ja dann auch irgendwann mal in den 90er-Jahren ausgestorben, weil sie nicht mehr gebraucht hat. Die Levels waren ja gar nicht mehr so komplex, dass du quasi eine Map gebraucht hast.
Das ist richtig. Du bist wirklich von einer großen Action-Sequenz, eine Explosion zur nächsten geleitet, automatisch schon halt dann da so, ja.
Genau, also das mag auch okay sein. Das ist ein Typus von Ego-Shooter, den ich auch gutiere, den ich gut finde. Mir ist nur das vor allem jetzt auch im Beta-Test von Doom aufgefallen, da habe ich mich nämlich auch gefragt, auf was freue ich mich, was möchte ich denn jetzt haben, wozu braucht es zum Beispiel einen Doom, und da ist mir aufgefallen, dass dieser Reiz am Doom 1 und 2 fehlt, dass eben nicht nur die Monster passen und die Waffen und so weiter, sondern die Levels dramaturgisch gut aufgebaut sind, ohne dass man Cutscenes verwendet, sondern dass sie einfach so arrangiert sind, wo welche Tür aufgeht. Die Interaktion auch zwischen den Monstern, zwischen den verschiedenen Räumen, super interessant. Und alleine Automap war ja ein Kunstwerk. Ich weiß nicht wann, das weiß dann vielleicht auch Jörg, wann das der letzte Ego-Shooter mit einer Map-Funktion erschienen ist.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Du hast gerade die Doom-Beta erwähnt. Die ist doch nur Multiplayer, oder? Die Beta.
Vollkommen richtig. Also da konnten
gut, wir. Also das heißt, wir können im Moment noch nicht viel wirklich zum
Singleplayer
verrollen. Also ich dachte schon, ich habe was versäumt.
Also ich habe die dauernd daran auch teilgenommen, weil ich gedacht, bevor ich mich da richtig mit befasst habe, wir würden irgendein Solo-Level bekommen. Aber es waren ja de facto an dem Wochenende zwei Levels, zwei verschiedene Grafiksets, die wir 6 gegen 6 gespielt haben. Und null vom Solo-Level.
Ja, das ist ein bisschen eine neue Krankheit, oder die neue Krankheit ist gut schon so seit ein paar Jahren halt. Gehst du zu irgendwelchen Events, sagst, ja, heute könnt ihr den Multiplayer-Teil spielen, Singleplayer heben wir uns nur noch auf für spätere Reveals und so Geschichten.
Also ich hatte auch so Spaß mit dem Multiplayer. Ist ja mein persönlicher Geschmack, dass ich denke, oh, mal wieder ein schöner Solo-Ego-Shooter, aber als Multiplayer-Wochenende war das auch ein guter Service, habe ich gerne gemacht.
Und die Reflexe so,
ach, voll so da,
im hohen Alter, hast die Leaderboards dominiert.
Hast du für PC oder für Konsole gespielt? Was
auf PS4. PS4.
Okay.
Gut, ich habe für ein bisschen unterbrochen. Winnie wollte eigentlich Jörg zu irgendwas noch auffordern zu dem Thema, oder ist jetzt alles gesagt worden?
Na, die Frage war offen so ein bisschen, warum die Menschen das nicht mehr spielen wollen. Die wollen entweder halt die großen cineastischen Inszenierungen haben oder Open World. Aber so ein Ding halt eben, wo du sagst, okay, ich gehe in ein früheres Doom rein und sehe, oh, da hinten ist eine Ebene, eine Tür. Wie komme ich da hin später? Und dann findet man so ein bisschen seinen Weg heraus in dem Level. Das eben gibt's nicht mehr so in dem Maße, ne?
Also meine Frage war schon ganz konkret, wann kam denn eigentlich der letzte Ego-Shooter Automap?
Boah, das ist eine Spezialfrage, da kann ich jetzt auch nicht sofort antworten. Ich hätte eher im Gegenteil vorhin schon gesagt, naja, also Dark Forces zum Beispiel, weil du sagst, dann kam irgendwann mit Half-Life 2 die cineastischen Shooter. Das war jetzt schon eine Weiterentwicklung von
Doom. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Du konntest nach oben und unten gucken. Du hattest solche Story-Elemente drin, ähnlich auch dann Duke Nukem, während id Software ja noch mit Quake dann weitergemacht hat mit diesen eigentlich Story-agnostischen Spielen. Aber ich kann mich durchaus auch an andere Sachen erinnern. Also das erste Unreal war wirklich noch sehr storylastig.
Oder sag auch, ich ja. Jörg, alle frühen waren noch so. Durch die Bank. Und auf einen Schlag.
Nein, eben nicht. Es waren nicht alle. Nein, das sag ich doch gerade. Es war doch gar nicht so. Also, oder denk an den Wheel of Time. Da hast du statt, das war ein Ego-Shooter, nur hast du mit Zaubersprüchen geschossen, statt mit Kugeln. Und das war sehr storylastig. Und das Ding ist von.
Das Might and Magic, kennt das
ja,
doch
auch.
Von der
Kanzlerin. Genau.
Ja, genau. Spiele.
Also, Heretik, Hexen. Also ich sehe weniger als du, Winnie, direkt dieses, oder Hexen, also dieses bis Stichtag X gab's die Doom-Shooter und danach andere. Das war schon eine graduelle Entwicklung, finde ich. Also
das stimmt mit der graduellen Entwicklung, das ist schon richtig. Ja.
Aber jetzt die Frage ist natürlich fies, ich würde sie dir gerne beantworten können, aber so enzyklopädisch ist mein Wissen dann doch nicht, dass ich das jetzt sofort beantworten kann. Also Automaps gab's, aber es ist schon richtig, ja, also ein Call of Duty braucht kein Automap mehr, das stimmt.
Es kam mir dann, an Doom war ja neben genialen Level-Design etwas Zweites genial, natürlich der ganze Multiplayer-Aspekt. Und der wurde ja dann auch sehr stark mit Unreal Tournament, Quake Arena. Das waren ja dann plötzlich Spiele, die quasi nur noch Multiplayer-Arenen dargestellt haben. Das ist ja auch etwas, was eigentlich das Ur-Doom im Erfolg bei den Spielern abgelöst hat.
Also wann immer sich der Romero und der Adrian wieder hervortrauen mit einer Demo für ihr Blackroom, Winnie wäre eigentlich die Zielgruppe, ein potenzieller Unterstützer, der sagt, wenn das vom Leveldesign wieder in die Richtung geht wie damals, dann...
Na, wie gesagt, jetzt kommt erstmal Doom, warten wir das mal ab.
Genau, jetzt kommt erstmal das richtige
Doom. Ja, aber da, also die gehen schon ein bisschen in die Oldschool-Richtung, aber nach dem, was du sicherlich auch an dem Multiplayer-Beta-Wochenende schon gesehen hast, also das wird das Solo... Es hat einfach auch typische Call of Duty-Elemente drin und es wird von der Solo-Kampagne bestimmt kein reines Rätsellösspiel wie früher werden ohne.
Ja gut, Rätsel war ja auch ein bisschen übertrieben, also weißt du, was ich meine? Anspruchsvolles Level-Design, einfach richtige Dungeons.
Ja genau, also hier, da brauche ich die rote Schlüsselkarte und die ist woanders und es gibt halt dann verschiedene Wege oder in welcher Reihenfolge ich die Schlüsselkarten mir halt hole, das meinst du. Aber halt alles innerhalb eines abgeschlossenen Levels und nicht wie diese ganzen Open World Zeitvernichter. Da werde ich ja noch mal drüber reden, weil ich da nämlich eins privat neulich gespielt habe und ziemlich am Nölen bin. So, nächstes Thema. Ich könnte noch einen reinwerfen, ganz kurz. Kann auch mal ein anderer was reinwerfen?
Muss ich habe einen, ja. Sein. Ich habe einen, wenn du magst.
Aber gerne.
Es gibt hier im Süden der Stadt San Francisco einen Vergnügungspark, der heißt Great America, in der Nähe von Santa Clara, San Jose. Und die wollen dieses Jahr eine Art Mass Effect Ride machen mit, ich zitiere, Live-Performances und 4D-Effekten, in denen man durch irgendwelche galaktischen Abenteuer bewegt wird. Und ich weiß nicht ganz genau, wie das funktionieren soll, ob das irgendwie so eine Art interaktives, weiß nicht, 3D-Brille auf und Kinogeschichten oder sowas halt, aber der Plan ist da, EA ist nicht zu weit weg vom Great America und da basteln die gerade so ein bisschen dann rum. Und ich musste da an diesen deutschen Vergnügungspark denken. Ich weiß nicht, ob es der Heidepark war oder ob es Phantasialand war, wo die eine uralte Achterbahn aufgepeppt haben mit VR-Brillen, dass dann halt die Leute nicht mehr sehen, wo sie eigentlich hinfahren, sondern haben durch die Brillen und die Bahn sich da lang bewegt halt, kriegen die eine ganz andere Story erzählt dabei. Aber naja, wie ich jetzt hier halt mit Shepard und im Great America mit 4D-Effekten arbeiten kann, bin ich mal gespannt.
Wahrscheinlich echte Zeitreise.
Ich meine, nachdem ich so lange nicht mehr dabei war, weiß ich nicht, ob ihr inzwischen VR-Erfahrungen habt, ob ihr mit Oculus Rift spielt.
Oh, bitte nicht schon wieder.
Da kann ich was zu sagen.
Ja, die habe ich, ja, aber die anderen schön. Kollegen sind nicht so freundlich dem eingestellt. Das wäre mal spannend von dir zu hören, Vini, was du denkst, weil du hast ja die ganzen früheren Brillengenerationen auch schon auf der Nase gehabt. Hast du schon mal mit Vive und Rift rumgespielt heutzutage?
Ja, klar, mit beiden. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Schritt weiter. Es beginnt zu funktionieren, also für bestimmte Anwendungen, für bestimmte Spiele, aber ich glaube, das habe ich bei meinem letzten Podcast vor anderthalb oder zwei Jahren schon gesagt. Glaube ich schon, dass es aufgeht. Kürzlich war ja auch eine Präsentation von Sony, wo ich 3 oder 4 PlayStation VR-Anwendungen ausprobieren konnte. Und die waren eigentlich, das waren durchaus ausgereifte, marktreife Produkte. Also das eine war eine Achterbahn, aber die hat Spaß gemacht, hat auch gewirkt. Durchaus beeindruckend, habe ich so noch nicht erlebt. Die anderen beiden waren Shooter, also Eve habe ich natürlich gespielt, Eve Valkyrie, wobei es schwer ist, den Weltraumshooter mal so eine Viertelstunde anzuzocken, weil er ist ja von der Steuerung auch sehr anspruchsvoll. Einfacher war die Battlezone-Neuauflage, wo ich mir ein paar Wochen davor noch gedacht habe, ja, wie langweilig, ein Battlezone. Aber das ist, gerade weil es so ein primitives Spiel ist und auch auf einer Ebene stattfindet, man mit dem Panzer also schön auf dem Boden bleibt, das zum Beispiel hat PlayStation VR richtig gut funktioniert.
Das kann was, ne? Ja, fand ich auch auf der GDC, ja.
Also das finde ich, das ist, also bestimmte Sachen sind durch, bestimmte Probleme treten nicht mehr auf. Andere Probleme, die müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht vertiefen. Andere Probleme sind natürlich immer noch da. Aber ich sehe, dass das Ding einen Schritt weiter ist und ich finde es richtig und ja, mutig und richtig von Sony, dass sie sagen, okay, das ziehen wir jetzt durch dieses Jahr. Und ich hoffe mal, dass es ihnen relativ wurscht ist, wie wenig sie verkaufen, sondern dass sie einfach wissen, die Zeit ist reif, die Technologie ist günstig genug, selbst wenn es irgendwie, ist ein Preis bekannt, Jörg?
$400
nein.
Dafür doch, oder
ja, nicht? Also ich glaube nicht, dass der offiziell ist bislang, oder? Den
doch, also da war, ich habe ein Foto schon gemacht, ja. 3,99, also das war der Preis.
Bin ich gerade nicht auf dem
Laufenden. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sie es einfach durchziehen, weil einige Leute werden sich sicherlich holen. Ich zum Beispiel werde wohl auch mit dem Ding spielen. Also wenn bestimmte Spielgenres oder Typen kommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich mich damit auf dem Sofa lege. Es ist halt kein soziales Erlebnis mehr. Man ist halt wirklich doch irgendwo allein unter der Brille. Aber zum Beispiel für einen Weltraumflug, warum nicht optimal eigentlich, sich mal 2 Stunden einfach unter die Brille zu legen. So lange hat es wahrscheinlich noch keiner ausprobiert. Und durchs Weltall zu fliegen. Ein Spiel, wo man rumhüpfen muss.
Ich muss kurz einhaken. Es gab aber auch für das PlayStation VR dieses Spiel namens Rigs. Also da warst du mit das war mit 6 Leuten zusammen. Da spielst du ja nicht nur alleine, sondern bist da sozusagen im Team dabei.
Ja, wobei das eben Spieltypus in meinen Augen nicht ganz so geeignet ist für PlayStation VR. Also das ist etwas, dafür würde ich mir die Brille nicht aufsetzen. Das ist auch ein Spiel, wo man ja auch, glaube ich, wild rumhüpft, super schnell.
Ja, also mir ist da schlecht geworden als eines der wenigen Spiele.
Also wenn man jetzt nur danach gehen würde, könnte man sagen, nee, das klappt nicht, das geht nicht auf, funktioniert nicht, wer will das? Aber Sony hat das ganz geschickt gemacht. Sie hatten sehr simple Anwendungen, auch zwei, drei Casual-Sachen, die ich selbst nicht ausprobiert habe, meine Tochter dann. Dann eben auch Battlezone ist sehr simpel. Die Geisterbahn ist auf eine andere Art und Weise sehr primitiv. Aber diese Sachen haben funktioniert und eine gewisse Spannbreite war halt auch da. Bis hin zu was ganz Komplexen wie Eve.
Ich sehe schon die ganzen neuen Möglichkeiten für Testwertungssysteme bei Virtual Reality Spielen, so die Anzahl der Spuktypen, der ja, Übelkeitsfaktor.
Das ist genau.
Nein, also du stehst auf und der ist auch nicht finde. Ich dachte auch, dass du die Brille abnimmst und dass die erstmal, dass die das Standpersonal dich dann erstmal in der Hand nimmt und bist du wieder zu dir. Aber nein, also es war eigentlich kein Schwindelgefühl mehr da und man steht danach gut auf den eigenen Beinen.
Also weil ich da gerade so ein bisschen verwirrend mit dem Preis nicht bekannt rumgemacht habe, natürlich ist der bekannt. Ich habe auch gerade auf Gamers Global recherchiert, ein gewisser Roland Austin hat am 16.03. die 399 Euro verkündet. Aber was man ja dazu sagen muss, man muss noch ein bisschen Euro drauflegen, weil wahrscheinlich nicht jeder die PlayStation Cam und die Move Controller hat und beide sind schon sehr zu empfehlen. Und da muss man schon nochmal so 100 Euro ungefähr draufschlagen. Also wenn man 500 Euro sagt knapp, dann kommt man realistisch hin.
Klar, das wird teuer, aber das ist eigentlich auch normal. Jede neue Technik, wer quasi neue Fernsehertechnik, neuen PC haben möchte, der ist auch bereit, 500 oder 600 Euro mehr zu zahlen.
Ja, aber das ist ja noch günstig.
Apropos Bert zahlen, wie ist es denn, wenn dann eben doch noch auf einmal die PS4,5 dazukommt, irgendwie und du sagst, okay, du kannst VR mit der neuen alten PS4 noch schöner spielen halt. Da musst du auf einmal doch wieder einen 500 oder 400 Dollar drauflegen nochmal auf die ganze Klamotte, ne?
Ja, das ist wie eine andere Fragestellung. Ob jetzt wirklich alle Firmen in diese Richtung gehen wollen, dass sie glauben, sie können ihre Hardware einfach updaten. Also im Grunde Microsoft, Sony, Nintendo arbeiten ja scheinbar da an den gleichen Plänen. Aber wie sie es hinbekommen wollen, kann sich keiner so richtig vorstellen.
Wenn ich mir solche Summen anhöre, unerfälliger Einschub, dann ist es ja relativ günstig, die Spieleveteranen auf Patreon zu unterstützen. Patreon.com/Spieleveteranen und ab der 5 Dollar pro Monat Gewichtsklasse gibt es dann auch Zugang zu unserem Bonus-Zusatz-Podcast. Das war unsere Werbesendung. Aber vielleicht noch mal ergänzt, für die ganzen iTunes und sonstigen Feedsauger garantiert kostenlos ist der Besuch auf unserer offiziellen Webseite spieleveteranen.de. Da gibt es ein Archiv und vor allen Dingen die Möglichkeit, herzhaft auch zu diskutieren. Ich meine, bei den ganzen tiefschürfenden Erkenntnissen, die so im Laufe einer Sendung geäußert werden, das ist ja ähnlich wie nach einer Episode von The Walking Dead oder Game of Thrones, da ist so viel passiert, da muss man ja erst das mal alles verarbeiten und das kann man am besten natürlich tun, wenn man das mit anderen Besuchern der Webseite ausdiskutiert. Hey, gute Gelegenheit für Game of Thrones Spoiler. Nein, okay, vielleicht auch nicht.
Vorsicht, Vorsicht.
Gut, ein vielleicht noch von mir noch, einen relativ kurzen wahrscheinlich, es sei denn, jemand hat noch tolle Erinnerungen oder so, aber jetzt am Aufnahmetag ging noch mal die Meldung rum, also Microsoft hat noch mal offiziell förmlich bestätigt, dass das Studio Lionhead Studios ist offiziell komplett dicht weg. 20 Jahre, glaube ich, hat es durchgehalten. Molyneux ist ja schon längst weg, der es ja damals gegründet hat. Und also es hat sich ausgefabelt. Berührt das jetzt jemanden oder war Lionhead eine Sache, wo nie einer von uns eine große emotionale Bindung, schön wär's, Bindung hatte?
Naja, ich weiß nicht, lebt denn das Meerschweinchen noch? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Die haben nicht so eine Lebenserwartung, Mick.
Das weiß ich doch nicht.
Welches Meerschweinchen?
Nachdem die Firma benannt wurde. Herrn Molyneux Meerschweinchen Lionhead.
Das ist doch mal, die Geschichte kann ich gar nicht.
Ja, der hat er so oft erzählt.
Vielleicht muss man da wieder in den englischen Wochen sein, dass man mit Molyneux in
es Kneipen war nicht alles in den englischen so. Wochen. Ich habe mit Molyneux auch keine englischen Wochen verbracht, bitte.
Ja, Lionhead, ich weiß nicht, ist so ein bisschen so der Touch of Death, wenn Microsoft ein Studio kauft, ist so wie früher EA kauft
oder
ein Studio, ne, dann irgendwann, ein paar Jahre später, gibt es dann irgendwie nochmal Casual-Versionen der Spiele und das war es dann gewesen, so ein bisschen halt. Also, was haben die für Studios schon in den Sand gefahren im Laufe der Jahre? Ich meine, was gibt's Neues von Rare? Also, die Männchen, die bei Xbox Live, die man da verkörpert und so weiter, schön und gut, aber wo ist wieder mal ein wirklich schönes Jump'n'Run aus dem Hause Rare? Also gut, die viele der ehemaligen Größen, die die Dinger gebaut haben, sind schon alle auch lange weg, aber das wäre dann nochmal wieder was gewesen, aber irgendwie...
Sagen wir doch ehrlich, Lionhead, die haben sich doch immer übernommen. Erst mit Molyneux-Sachen und hinterher, ja, Fable gab's dann und Fable 2 und 3, aber haben die irgendwen begeistert? Eigentlich nicht, oder?
Das erste war schon noch nicht schlecht, muss ich sagen. Das erste Fable war
schon nicht schlecht. Ach, das war aber doch bei weitem nicht das, was einem da vorher versprochen wurde. Ich hab's ja mitgekriegt, wie der Molyneux das für die Xbox angekündigt hat.
Natürlich nicht. Also Molyneux hat wie Steve Jobs das die Realität so verzerrt, dass man dachte, das ist the next coming of Christ. Also natürlich wird's nie das, was er dir verspricht. Auch Sachen wie, ja, in diesem The Box, wenn du dann derjenige bist, der die Box öffnet, dann kannst du im nächsten Spiel von Peter Molyneux, bist du dann ein Gott und kriegst das Geld, was dann irgendwie die Käufer irgendwie für das Spiel loswerden. Der Typ, der die Box irgendwie aufgeklopft hat, der wartet heute noch auf seine Kohle. Also das ist alles ein einziger Jux.
Auch sagen wir so, am PC war Fable keine Nummer. Das war gar nichts. Und auf der Xbox haben es alle gekauft, weil alle drauf gewartet haben. Aber von Begeisterungsstürmen waren die da, glaube ich, dann aber auch schon ziemlich weit entfernt.
Darf ich bei der Gelegenheit etwas sagen, was ich seit Jahrzehnten verschweige? Peter Molyneux schuldet mir noch 100 Pfund, weil wir mal gewettet haben. Und zwar, ob Lionhead mal größer werden würde als 12 Leute, was sie definitiv sehr schnell waren. Aber ja, das war halt auch so mal kurz dahin gesagt.
Er hat dafür oder dagegen gewettet?
Hä? Ja, er hat natürlich gesagt, wir werden nie mehr als 12 Leute werden. Also leg mich nicht auf die Zahl fest, vielleicht waren es 15, aber sicherlich keine 30, 40, 50. Und ja, war jetzt nur als kleine Trivia gedacht, um Gottes Willen.
Also, falls einer unserer Hörer zufälligerweise Nachbar von Peter Molyneux ist, ist es unwahrscheinlich. Man kann das ja mal unauffällig mal erwähnen. Jörg wartet.
Und bitte die Wettschuld begleichen vor dem Brexit, weil danach ist das Pfund nichts mehr wert.
Wir können gleich noch ein bisschen über Wirtschaft und Weltpolitik auch reden. Das ist ein toller Übergang. Sehr schön. Hat jemand noch ein aktuelles Thema oder bewegen wir uns Richtung Blätterheft?
Eine Frage ganz kurz noch. Eine ganz, ganz kurze Frage noch halt. Was haltet ihr davon, dass Nintendo so quasi mal eben so ganz, ganz nebenbei in einer Art Investoren-Telefonat sagt, ach ja, und die neue Konsole kommt nächsten März und wir sehen uns dann wieder und so. Also das wäre doch früher
ein Riesen-Event gewesen. Auf die E3.
Ja, aber das in der Wii U-Fassung, nämlich just das Spiel, das es dann auch auf der NX geben wird, nämlich das lang erwartete Legend of Zelda Open-World-Spiel.
Was die ja schon mal gemacht haben beim Wii und beim GameCube, da gab es dann auch ein Zelda-Spiel für beide.
Das ist ja, alles gleich Twilight.
Nee, aber ja. was denkt ihr denn? Also, hätt's früher sowas gegeben, dass eine neue Konsole von Nintendo irgendwie so en passant erklärt wird?
Da muss man jetzt überlegen, Nintendo hat eine ganze Menge Konsolen gebracht. Mich hat es jetzt nicht so überrascht, weil Wii U ist erst wirklich sehr schnell gestorben, quasi. Also ist nachvollziehbar eigentlich, oder nicht?
Moment, es geht ja um die Nebensächlichkeit
des Ganzen. Richtig.
Nur, Roland, Sie haben ja nicht ausgeschlossen, dass das Ding zum Beispiel, wäre Nintendo jemals auf die Tokyo Game Show gegangen, dann hätte ich jetzt gesagt, vielleicht auf der TGS, aber da mag es noch andere Messen geben, vielleicht die CES im Januar, das noch groß ankündigt. Also bislang sagen sie nur, sie kommt raus und ja, also ist schon noch Spannung da, was sie dann zeigen werden.
Aber du willst doch irgendwas zeigen, um mal auch die Third Parties zu begeistern. Dann sagst, hey, hier ist das Ding und du siehst, was die damit machen können. Also du willst doch nicht schon wieder in die Falle reintappen, die Nintendo schon seit 3 Generationen oder noch länger irgendwie hat, dass irgendwie die Third Parties üble Umsetzungen oder Kinderspiele machen, aber die richtigen guten Spiele landen auf PlayStation und Xbox. Das kann es doch nicht sein, irgendwie. Noch einmal.
Ich gehe davon aus, dass die interessierten Third Parties schon längst dafür programmieren. Also
für die neue Nintendo-Konsole, meinst du, Jörg?
Ja, klar.
Ja, es ist halt die Frage, welche Firmen momentan interessiert sind, für Nintendo stationäre Konsole zu programmieren.
Ja, und vor allen Dingen ist die Frage, ist es nun eigentlich wieder nur ein noch schnellerer GameCube, wie alle Dinge danach bislang?
Richtig, aber Nintendo ist ja schon ein bisschen weiter, macht ja eigentlich schon...
Aber sorry, Moment, Mick, wo war denn bitte die Wii ein schnellerer GameCube?
Nein,
Mick war ein recht. Epochales Phänomen mit der Steuerung.
Ja, das die hatte, Steuerung.
Das kannst du nicht auf... Ja, aber wegen der Steuerung wurden davon Milliarden von Stück verkauft. Du kannst doch nicht das sagen, das ist ein general überholter GameCube.
Ich habe beide recht. Also Jörg, vollkommen richtig. Die Steuerung hat Ja, hat dafür gesorgt, dass Nintendo die Marktführerschaft zurückbekommen hat. Aber Mick hat natürlich auch recht. Was Nintendo nämlich schon sehr erfolgreich seit Jahren macht, ist, dass sie tatsächlich ihre Hardware nur updaten. Sie haben hundertprozentig Abwärtskompatibilität. Das, was die anderen Firmen seit Jahren versprechen, immer wieder und dann mal so im Ansatz irgendwie. Nintendo zieht es durch. Und was Mick meinte, ist, dass sie haben den GameCube quasi verdoppelt, um das Wii draus zu machen. Und Wii U ist in gewisser Weise ein verdoppeltes Wii. Und deshalb kann es sein, dass NX, also ich denke mal, es wird wieder abwärtskompatibel sein, das ist dann auch einfach nur eine Evolutionsstufe. Also zwischen den Geräten war technisch.
Also da streite ich auch gar nicht. Und das ist eigentlich auch gerade, wenn wir hier miteinander reden, ich meine, wenn man sich anschaut, was ein Super Nintendo Entertainment System damals für eine Grafikpower zumindest 1-2 Jahre lang bereitgestellt hat, was damals quasi Nintendo stand, das war schon was anderes als heute, weil mittlerweile, gerade aufgrund des Erfolgs von der Wii, stehen sie doch eher für pfiffige Ideen, die jetzt im Falle der Wii U überhaupt keinen Menschen interessiert haben mit dem Tablet-Display.
Gut, also nichts Genaues wissen wir nicht, außer dass natürlich mit der Ankündigung, ja, also ich glaube, das Wii U-Weihnachtsgeschäft kann man wohl jetzt ziemlich knicken. Jetzt, ich meine, das eine Spiel, wo man vielleicht gesagt hätte, deswegen hole ich mir das Ding noch, das wäre das neue Zelda, aber dann sage ich mir jetzt auch, da warte ich doch mal gleich das Frühjahr ab. Und hol mir doch dann gleich die neue Konsole, wenn
also
ich das
einen Open Titel, World Zelda spiele. Nur einen Titel, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die weltgrößte Messe mitzubringen, ist gravierend, also auf eine Messe zu kommen.
Aber gut, aber das ist doch verständlich. Also klar ist es gravierend, aber damit sagen sie im Prinzip, die Wii U ist absolut tot. Wir kündigen da nichts mehr an. Wir haben einen Titel, der wird noch richtig super und der wird auch die Wii U nochmal pushen sogar, denke ich. Und das ist eben das Zelda. Und dass das Zelda jetzt erst kommt und nicht schon vor 2 Jahren, das ist der große strategische Fehler.
Selbst das Zelda ist ja leicht verschoben worden auf die nächste Konsole. Sie sagen, sie bringen beides mit. Ich denke mal, die Zielplattform ist dann NX.
Ja,
denke ich auch. Oder ist halt ein Port mit ein bisschen schickeren Texturen und ja, weißt du, also dass es so ein Twitter-Ding ist.
Aber ich habe an Winnie vor allem noch mal eine Frage. Ich habe nämlich gerade eine Theorie in meinem Hirn entwickelt, innerhalb von 3 Sekunden. Kann es sein, dass also wenn man mal NES vergisst und SNES, dass so in den letzten Jahren bei Nintendo jede zweite Konsole doch ziemlich gut gelaufen ist und dann gab es wieder einen ziemlichen Flop? Ja, das hieße, dass das NX vielleicht sogar großartig
werden würde. Richtig, genau. Weil, also, ich denke mal, dass das diese Abwechslung ein Zufall ist, aber genau das ist passiert. Nintendo ist tatsächlich durchgefallen, wieder gekommen.
Naja, also Nintendo 64 und Cube, das waren ja so zwei mittelmäßige Erfolge hintereinander.
Also N64, weiß ich nicht, das war schon ein größeres Ding und schon besser als der Cube.
Ja, ja, eben, hallo. Man kann nicht sagen, es ist gleichmäßig rauf und runter gegangen. Im Grunde war Super Nintendo ein Mega-Erfolg, N64 hat die Marktwirtschaft verloren, war aber noch eine große Konsole, GameCube war ein richtiger Flop, Wii war ein Rückkehr zur Marktführerschaft, Wii U geht wieder runter und parallel dazu, das sollte man nicht vergessen, laufen ja auch die Handhelds. Nintendo ist die einzige Firma, die das seit 20 Jahren wirklich durchhält. Das spielt ja für die Firma auch eine große Rolle und eigentlich auch für die Spieler. Also da sind sie ja eigentlich stabil immer ganz oben geblieben.
Apropos vor 20 Jahren, wir sind jetzt so weit, dass wir mal wieder in einer alten Zeitschrift blättern und so ein Zufall kaum ist Winnie dabei, sagen wir uns, greifen wir doch mal zu einer Maniac, und zwar konkret der Ausgabe 2/1995. Und da muss ich mich nochmal bedanken bei, ich habe mir den Namen nur aufgeschrieben, bei einem unserer tollen User. Der hat nämlich auf spieleveteranen.de was, glaube ich, in den Kommentaren mal gepostet, dass Winnie in dieser Maniac-Ausgabe vor über 20 Jahren ein interessantes Editorial geschrieben hat, so eine Art Prophezeiung. Und die Überschrift des Editorials lautet auch Dienstag, 11. Januar 2017. Da sind wir jetzt noch nicht ganz so weit, aber viel fehlt nicht mehr. Und das ist vielleicht mal ganz amüsant, so Winnies so halb ernst gemeinte Ausführungen vielleicht nochmal mit der Gegenwart zu vergleichen. Meine erste Frage wäre aber natürlich die, warum gerade der 11. Januar 2017? Weiß Winnie was wir nicht wissen? Ist das der Tag, an dem Skynet live geht oder irgendwelche Nostradamus-Prophezeiungen?
Und selbst gewisse Leser, die meinten, dass wir sehr vorausschauend haben, inzwischen nachgewiesen, dass der 11. Januar 2017 gar kein Dienstag sein wird.
Sehr gut, sehr gut.
Aber eben zu dieser Zeit, da habe ich nur gemeint, ja, das konnte man damals auch nicht so leicht nachprüfen, man hätte sicherlich errechnen können, aber dass man einfach ins Internet schaut und sich das mal kurz ausrechnen lässt, das ging damals halt noch nicht.
Ja.
Ich wollte einfach 20 Jahre in die Zukunft schauen. Das war ja gerade die Zeit, als, das habe ich geschrieben, zum Jahreswechsel 94, 95, die Zeit, als alle über Multimedia gesprochen haben. CD-ROM war groß im Kommen. Es war, glaube ich, 10 Monate, bevor die erste PlayStation in Deutschland erschienen ist. Und 10 Monate, bevor der Sega Saturn kam. Das war also die große Zeit der CD-ROMs. Und ich dachte mir halt damals, als ich im Büro bei seinem Media saß, ich denke mal, das ist nur ein Übergang und habe einfach mir überlegt, wie sieht es in 20 Jahren aus und das niedergeschrieben und zu meiner Überraschung, ja, das liest sich jetzt wie eine wirklich müde Science-Fiction. Man denkt sich, oh ja, das ist ja alles ganz normal, so ungefähr ist es ja heutzutage.
Also es fängt zum Beispiel damit an, dass die Mittagsausgabe der Daily Maniac wartet auf den Transfer in 500.000 Haushalte. Also Online-Distribution schon mal gut erkannt. Ganz interessant finde ich die Idee zu sagen, es gibt eine tägliche Zeitschriftenausgabe, wie eine Tageszeitung. Und das haben wir ja heute jetzt nicht wirklich. Wir haben einfach Webseiten oder Apps, die sich halt alle paar Minuten mit irgendwelchen neuen Sachen füllen.
Du könntest aber schon sagen, das sind halt, wenn du dir die ganzen so zusammenstellst und als Feed dir das saugst, kriegst du auch jeden Tag deine eigene Zeitschrift aus allen Seiten
zusammengebastelt,
ne? Ja, darum geht's gar nicht.
Es gab damals, die Newsletter, ne?
Es gab damals ja vor allem kein Streaming und keine DLCs und so weiter, sondern haben gemeint, CD-ROM ist das große Ding. Grundsätzlich geht es eigentlich darum in dem Editorial, dass ich das quasi überspringe und sage, eigentlich geht es nicht darum, sondern ich denke mal, in 20 Jahren werden wir digitale Distribution haben. Dass ich quasi eigentlich das, was anstand zum Jahreswechsel 94, 95, die ganze ruhmreiche CD-ROM-Zeit quasi überspringe.
Was auch sehr interessant ist, im nächsten Satz bist du dann eigentlich schon sehr präzise, was die Beschreibung der Personalsituation bei Online-Medien angeht. Nämlich wir, also wer sind wir? Der Boss, zwei Online-Redakteure und das semi-intelligente Knauf Control 3.0. Also zwei Leute, die wirklich Arbeit machen, ein bisschen Software und ein Chef. Mehr ist es nicht.
Korrekt. Und es gibt heute auch bald schon die ersten intelligenten, in Anführungszeichen, Systeme, die eben auch Nachrichten schreiben. Ist auch gerade schon wirklich sehr, sehr in den USA im Kommen und in Arbeit. Also der Roboter kommt auch.
Also das war schon relativ zutreffend.
Gibt's das IMAX noch?
Was es aber gibt hier, du, die defekte Hydraulik, das ist ja genau das, was bald kommt. Mass Effect mit den 4D-Effekten, das soll ja auch die Leute ein bisschen rumrütteln und so weiter. Also von daher auch da wieder. Perfekt, passt, kommt Electronic Arts und der Vergnügungspark arbeiten daran, dass die Spieleversionen erlebbar mit Kinosälen und rüttelnden Stühlen Wirklichkeit werden.
Es kommen auch ein paar gute Sachen, was damals einfach absurd war, aber wo wir jetzt sehr dicht dran sind, also zum Beispiel hier beim Abendessen, wo sich eine Marketing-Software zum vernetzten Heimcomputer durchgewählt hat und die fährt eigenmächtig den 40-Zoll-Monitor hoch. Das war damals ein Gag. Ich weiß noch, als wir damals PC Extreme layoutet haben bei euch, da war, ich glaube, 20. 20, ne? Oh, 20 Zoll. Das war damals so top of the line.
Ja, aber darum geht's gar nicht. Es geht tatsächlich auch darum, das andere, um das Groteske, dass von außen auf die eigene Hardware zugegriffen wird. Das war natürlich damals vollkommen unvorstellbar. Es gab natürlich DFÜ, aber dass jemand mit deiner Hardware da irgendwas updatet, irgendwas aufspielt, du das eigentlich gar nicht mehr mitbekommst, das ist der groteske Gedanke, wo ich mir irgendwie vor 20 Jahren dachte, ja, das kommt auf jeden Fall, weil ich saß an einem Macintosh, den man softwaremäßig hoch und runter gefahren hat, normalerweise andere Rechner, Heimcomputer und Konsolen hat man mit dem Netzschalter an- und ausgemacht, ich saß an einem Rechner, wo man quasi hätte ein Kommando sagen können, das Ding wäre hoch und runter gefahren, gleichzeitig hatten wir bei Cybermedia eben schon ein Netzwerk, ein LAN, wobei man dazu sagen muss, dass dann lang nicht alle Rechner drinne waren und das Netz natürlich nicht mit dem Internet verbunden war. Aber die Vorstellung, dass, wenn man das zusammenfasst, dass die von außen dann auf die Hardware zugegriffen wird und man eigentlich gar nicht mehr mitbekommt, was man sich aus dem Internet zieht, das erschien mir damals, ja, ich dachte mir, in 20 Jahren wird das wohl, muss das eigentlich so sein.
PS4, Xbox Update, ne? Einfach so per Leitung geschoben halt. Machst den
Genau,
Kasten an, die
absolut.
brauchen
Und
ein
dann darfst du
Update,
nicht
sonst können
vergessen,
das Spiel nicht
damals war das
spielen.
vollkommen ausgeschlossen. Auch die erste PlayStation, die wie gesagt noch gar nicht auf dem Markt war in Deutschland, die ist ja niemals ins Internet gekommen. Das kam ja dann erst, glaube ich, bei der PlayStation 2, dass es ein Modem und so weiter gab. Also,
Dreamcast, kurz vor PS2, ne?
ja, das ist dann
Dreamcast mit Modem
6 Jahre, nachdem ich
und
das Ding geschrieben habe.
99 oder so. Und dann, und genau das ist dann auch im nächsten Satz. Und das ist wirklich witzig, weil man erinnert sich, vor einigen Monaten ging das hier rum, Microsoft Windows 10, wo sich so ungefragt so Sachen schon mal downloaden im
Ja,
Hintergrund, falls
genau.
jemand auf Windows 10 upgraden will. Was hat Vinny damals geschrieben? Hier, zu Sphärenklängen und schnell zoomenden Logos versucht mir der digitale Vertreter ein Cyberplayer-Abo anzudrehen. Bevor ich den Reset-Schalter mit einem Hechtsprung erreiche, hat der Kerl schon ein 40.000 Megabyte Probeexemplar auf meiner Festplatte installiert. Dort wollte ich mir eigentlich noch etwas Platz für Wing Commander 8 lassen. Also das eine, was glaube ich nicht zugetroffen ist Wing Commander 8, aber alles andere ist schon relativ gut
Ja,
vorhergesehen.
auch ich denke mir, diese 40.000 Megabyte, was sind das? 40 Gig, das ist ungefähr das, was
Das
dann
ist
20 Jahre später relevant
das
ist.
das ist das ist realistisch.
Genau das, was
Also
20
es
Jahre
gibt nicht
später hier
viele Spiele, die
draufgespielt.
so groß sind, ja, aber es gibt Spiele, die das draufhauen.
Und du hast auch dann mit den schnelleren Logos, ich meine, die Pop-up-Werbung und Geschichten, wenn du draufklickst und falsch klickst, hast du auf einmal schon was einem Ding zugestimmt und lädst Sachen runter, die du eigentlich gar nicht runterladen willst. Also von daher auch da ziemlich scharf reingetroffen.
Und herrlich ist dann auch der letzte Absatz, wie also Winnie beschreibt, wie er dann später am Abend mit Freunden die alten Konsolen herauskramt. Das Super NES von 1990 läuft noch, sogar das Atari 7800. Und der letzte Satz ist also über die Erinnerungen damals, als man Spiele noch als CD verkaufte, hatten die Hersteller eine ulkige Vorstellung von Multimedia. Also damals, als der CD-Boom war, und war also schon gar nicht mal unzutreffend, so einige von diesen Betrachtungen. Hast du das öfters gemacht? Müssen wir jetzt alle deine Editorials nochmal
Man sollte
durchgehen und
eh
hast du
alles
irgendwo dann
lesen
auch
und
gesagt,
sehen.
Nostra Fostos.
wer wird deutscher Meister? Sportresultate auch mal getippt?
Der Sportalmanach.
Ja, zurück in die Zukunft. Okay, Winnie, jetzt natürlich eine naheliegende Frage. Wenn du jetzt heute so ein Editorial schreiben würdest, in 20 Jahren, gib uns mal ein paar Stichworte. Wie siehst du da die Zukunft?
Ah, da ein bisschen drüber nachdenken muss ich schon. Ich denke mal auch, dass ich vor dem Editorial irgendwie ein, zwei Stunden drüber nachgedacht habe. Also gib mir ein bisschen Zeit.
Gut, das heißt, wir kommen am Ende der Sendung drauf zurück. Das ist eine Saalwette.
Sehr gut.
Das muss ich den Jüngeren jetzt aber erklären.
Ich habe mal neulich wieder die Multimedia-Leserbriefe mit der Wetten-dass-Parodie angesehen. Die war wirklich witzig.
Was waren die Saalwette da gewesen? Weißt du das noch, was die Saalwette war?
Da hat ein gewisser Roland Austinat einen sehr prominenten Auftritt. Da war nämlich eine der Wette war, Roland Austinat schafft es, während der Sendung Windows 95 zu installieren.
Mit der Axt, oder? Wo ich dann
Mit der
hinter
Axt.
mit der Axt rechts erschlagen habe und wir haben das Ganze
Ja.
gefilmt im Chefredakteursbüro vom Kollegen vom PC Anwender und der hat sich am nächsten Morgen gewundert, warum auf seinem Besprechungstisch Kerben von der Axt im Tisch waren, halt dann da. Und weil man muss die Axt ja schwingen, aber schwingen mal die Axt, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und wir hatten halt so ein leeres Monitorgehäuse halt dann dabei, auch schon, damit die ganzen Glassplitter nicht in der Gegend rumfliegen hatten. Aber ja, das war also schon durchaus, hat das seine Spuren hinterlassen, diese Sendung.
Das war schon interessant. Ansonsten, Jünglinge pflegen ja sonst irgendwelche Herzchen einzuritzen in Holz. Aber nein, Roland, als er jung war, hat Axtkerben im Konferenztisch hinterlassen.
Wie gesagt, du musst aber trotzdem den Jüngeren noch erklären, was eine Saalwette ist.
Ist Wetten das schon so lang her?
Ja.
Boah, 2 Jahre oder so.
Also ich glaube,
Das
unsere
war zum
Zielgruppe, die kennt
Landesverein.
das. Nee. Das ist der Spieleveteranen-Podcast, also das muss ich voraussetzen, das
Ja, da
gehört zur
sind nur wir
Allgemeinbildung.
alt, nicht die anderen.
Ach, die sind auch nicht mehr so jung und knackig, glaub mir.
Wir können ja mal blättern, vielleicht kann das dem Winnie irgendwie in mehr Zukunftsstimmung bringen.
Ja, genau. Lass uns mal blättern. Also wir verlinken das auch wieder. Wer auch immer diese Scans online hinstellt, vielleicht auch bei der Gelegenheit eine unauffällige Werbung, die Mania gibt's ja sogar noch. Also wir blättern ja oft in Zeitschriften, gibt's schon längst nicht
Moment,
mehr.
Moment, das habe also ich auch vorausgesagt, dass es die Mania noch geben wird.
Und die Maniac, die heißt jetzt nur M-Games. Also M wie Maniac. Richtig? Das war der Hintergedanke bei der Umbenennung.
Ja, bei der Umbenennung war ich nicht mehr dabei, aber logischerweise, klar. Man hat das M gelassen, das Ausrufezeichen. Beide Sachen gab es schon im ersten Maniac-Schriftzug, hat ein paar Buchstaben weggestrichen. Und er ist auch schon wieder 10 Jahre her, oder?
Okay, aber da kann ich dich jetzt nicht ausfragen, warum die Umbenennung. Und die Maniac, das kann man vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, das war ja auch so eines der Projekte der nächsten Generation, Powerplay-Generation, sage ich mal, die hat sich ja dann so verdünnisiert. Und deswegen, also Anfang 95, da haben zum Beispiel Boris und Heinrich ein Heft namens PC Player gemacht. Und waren kurz davor, einen Jörg Langer und einen Florian Stangl einzustellen, richtig? 95 haben wir euch angeheuert, von der Straße.
Nee, das war 94.
Ach, war das sogar 94? Da war das sogar schon, okay.
Ich weiß gar nicht, jetzt... Februar, März, April, 94.
Richtig, 93 war der erste Jahrgang, 94 kann... Okay, das war das eine. Und einige andere Leute, die aus der Powerplay... Ecke kamen, wie Martin Gaksch oder Winnie Forster zum Beispiel und noch, glaube andere mehr, die haben Cybermedia gegründet und Mania gemacht, richtig? Winnie, erzähl mal.
Ja, das haben wir doch schon ein paar Mal erzählt, das waren Martin...
Haben wir schon ein paar Mal erzählt?
Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Dass es eine riesen Erlastproduktion gab, weil Markt und Technik alles so auseinandergeflogen ist und unter anderem eben mein damaliger Chef Martin und ich und zwei unserer Angestellten, genau 4 Leute waren das, die Media gegründet haben. Und wir waren, glaube ich, 1-2 Jahre lang auch nur zu viert, sind dann langsam gewachsen. Und so nach und nach, auch nachdem ich dann weggegangen bin, die späteren Chefredakteure sind ja alles Leute, die noch in der Branche sind. Einige waren ja auch schon im Podcast. Stefan Freundorfer war, glaube ich, mal eine Zeit lang Chefredakteur von der Maniac. Ich selbst war dabei von quasi, ich glaube 93 haben wir angefangen, Ende 93 bis 99 war ich Chefredakteur von der Maniac.
Also ich weiß noch, ich habe da eine Sache anzumerken, 93, mein erstes Vorstellungsgespräch, vereinbart war es noch mit Martin Gaksch. Als ich hinkam, saß da bei Hartmut Ulrich.
Richtig, wir saßen auch noch da, Mick, aber wir waren im Keller. Die Telefone waren abgeknipst und so weiter. Wir saßen da im Keller und haben...
Ihr wart beim Ping-Pong spielen oder irgendwie sowas hat er mir erzählt.
Was meinst du?
Ihr wart beim Ping-Pong spielen, meinte er. Ich habe ja gefragt. Ich dachte, die hätten...
Achso, die hatten euch damals weggesperrt, weil ihr hattet schon die Kündigung eingereicht.
Ja, genau. Und wir mussten, glaube ich...
Da wurde der isoliert.
Wir mussten die Hälfte der Zeit, die wir eigentlich dort noch hatten, absitzen. Also wir hatten noch ein paar Monate und saßen dann 6 Wochen oder 2 Monate in Räumen. Ich meine, Markt und Technik hat sich ja damals auch so ziemlich aufgelöst. Da war ja genügend Platz. Also ganze Gebäudetrakte waren da leer gestanden. Also man konnte uns wirklich isolieren. Und das haben sie auch gemacht, aber wir haben die Zeit logischerweise gut nützen können und haben während der Zeit die Maniac tatsächlich konzeptioniert. Wir haben 8 Seiten bei Markt und Technik angefertigt und sobald wir da draußen waren, die auch andrucken lassen und sind mit denen 8 Seiten dann durch die Industrie gefahren, waren bei Konami, bei Nintendo, bei den ganzen Firmen, so dass wir kurz nachdem wir offiziell auch nicht mehr Markt und Technik angestellt waren, auch mit dem Heft auf den Markt kommen konnten.
Gutes Timing.
Ja, da kriegt man schon Angst, wenn man da hinkam und das so sah. Ich dachte echt, die hätten euch umgebracht oder so.
Es ist ihnen halt nicht gelungen.
Du hast bei Powerplay... Hast du überhaupt bei Powerplay dann angefangen oder dann erst bei der Player? Nee, beim Joker hast du angefangen.
Ich habe dann beim Joker angefangen. Ich hatte ein Gespräch mit Hartmut Ulrich und Jan Barisch hieß der andere, glaube ich. Und 2 Tage später beim Joker Verlag. Und die bei der, sage ich einfach bei der Videogames, ja, ich weiß nicht, sie sind Student, wahrscheinlich sind sie ein bisschen langsam, so ungefähr das wird mir so untergeschoben, da bin ich halt zum Joker gegangen, fertig.
Ja, war glaube ich keine schlechte Wahl, weil wie schon Winnie sagte, zum damaligen Zeitpunkt, Markt und Technik, das war nicht mehr so, wie es mal war, all die kühnen Geister, die siehst du mal wieder. Du hättest den Laden vielleicht eigenhändig gerettet und saniert, wer weiß.
Ich habe ja immer noch mal meinen Vertrag da liegen von Future, wie ich Chefredakteur der Videogames bin. Ich habe ihn nur nicht unterschrieben. Das war aber 2000, oder? Das war so ein halbes Jahr, bevor die dicht gemacht haben. Da suchten sie noch einen neuen Chefredakteur und ich habe mich einfach mal beworben und gedacht, geh da mal hin und versuch mal. Und ich war wohl, wie ich verstellte, so ihre letzter Strohhalm. Und habe dann auch mit dem Verlagsleiter da noch gesprochen und Dings. Und dann hatte ich einen Vertrag da liegen, mit einer schönen Summe drin und so. Und dann hatte ich den und war auch bei Jörg und habe gesagt, ich kündige, ich werde der König. Und dann hat man mir bei IDG so die wirtschaftlichen Verhältnisse von Future mal erklärt. Und alles, was die erzählt haben, stimmte. Und also wenn ich da hingegangen wäre, wäre ich ein halbes Jahr später arbeitslos gewesen.
Die Geschichte kannte ich ja noch gar nicht, das ist ja witzig.
Ja, liegt immer noch zu Hause. Ich muss es also nur unterschreiben und ich bin Chefredakteur bei der Videogames.
Das ist kein Problem, weil Future gibt es ja noch in England. Da kannst du dann mal vor der Tür stehen und sagen, hier ist mein Vertrag, wo ist mein Schreibtisch? Ich fange jetzt an. Wo
ist meine Kohle von vor 15 Jahren, Leute? Also her
Zins
damit.
Zins und Zinseszins.
Danach warst du dran, Roland, oder?
Ja.
Keiner kann sich mehr so richtig erinnern.
Nee, schon, aber dann haben die halt, dann haben die Briten Sterben auf Raten gemacht. Die haben erst das Heft zugemacht, wo wir dachten, okay, Idioten, weil eigentlich doch noch wir zu dem Zeitpunkt die bestverkaufte Multiformat-Zeitschrift waren. Und dann war, ja, und die ganzen können ja dann, die bleiben doch alle nochmal da und die werden wir dann aufteilen auf die ganzen anderen Zeitschriften. Und dann im Herbst haben wir dann das Xbox-Magazin als Lizenz und dann könnt ihr dann euch dann wieder zusammenfinden, das machen und so. Und dann haben wir sogar noch einen Prototypen gemacht. Das war eben über Ostern 2001, möchte ich sagen. Und dann komme ich zurück und sage mir so, jetzt muss ich mal die beiden Tage frei nehmen, halt für Karfreitag und Ostermontag, den die in den USA nicht haben. War dann hier mit Freundin unterwegs in München und da kriege ich Textnachrichten, mein Handy explodiert und hier in Roland, ruf an, dringend, dringend, dringend und ich sage, Leute, was ist los, lass mich mal in Ruhe hier und kommen dann, ja, der Verlag, wir haben es dicht gemacht worden, ich komme immer für Späße zu haben, seid ihr ja dann schon, aber Tatsache, die haben dann wirklich den Verlag zugemacht, aber wie auch schon bei Winnies aussah, wir haben dann noch irgendwie 2 Monate lang waren die Büros irgendwie noch gemietet und die Büros waren noch ein Jahr länger und die hatten 2 Etagen irgendwie mehrere Jahre lang gemietet und Presseausweise für viele Jahre noch im Voraus bezahlt schon und so, also das war für Future selber auch so ein bisschen letztes Überlebenskämpfen. Die haben dann auch Italien zugemacht, haben Frankreich stark reduziert, Holland auch dicht gemacht und so. Also es war so, wir expandieren zur Dotcom 1.0.
Du hast bis letztlich gemerkt, dass der ganze Laden nicht herum zusammengebrochen ist.
Jein, also du hast schon gemerkt, es wurde wenig. Die haben halt noch neue Sachen gestartet halt und wir haben gelacht, also da gab es ein Heft wie Business 2.0. Ja, aber du denkst ja, hey, noch macht Spaß halt hier und die Kollegen sind gut und wir wollen das hier noch so lange rauszögern, wie man es rauszögern kann irgendwie halt. Und wenn halt dann irgendwelche amerikanischen Finanzheinis sagen, so, jetzt müssen wir hier mal das Ganze streichen, da kannst du auch nicht viel machen, auch wenn du ein tolles Heft machst. Ne?
Ja, jetzt waren aber die gut, Amis dran.
Tolles schuld. Heft. Die Maniac 295 ist also sehr interessant, nicht zuletzt auch wegen dem großen Feature PlayStation gegen den Rest der Welt, also damals eine der ersten PlayStations aus Japan importiert und wirklich also großer Vergleich mit den konkurrierenden Systemen, da lacht man ja heute drüber, aber Sega Saturn und Panasonic 3DO, ne? Das waren so die ersten CD-Konsolen und dann kam dann noch die PlayStation und auch so die ersten Importspiele, 86% für Ridge Racer, was damals voll okay war, also ich weiß noch, wie ich das. Da war ich einmal bei euch irgendwie und hab das auf eurer Japan PlayStation 1 sogar mal angespielt und war auch sehr begeistert von der Grafik. Also, das kann man sich alles nochmal gut angucken.
Parodius hier 89, da wurden die hohen Wertungen rausgeschmissen.
Ach, Parodius war schon gut. Komm, das passt schon. Und bisschen die Technik und was nicht alles. Winnie, ist dir so beim Blättern noch irgendwas Besonderes aufgefallen? Hier, 95% für die 3DO-Version von Super Street Fighter 2 Turbo. Bei Street Fighter 2 habe ich irgendwann den Überblick verloren. Da gab es mir zu viele Varianten.
Da bist du nicht der Einzige, der den Überblick verloren hat. Nur Andreas Knauf blickt da noch genau durch.
Achso. Ich habe mal ein Special drüber geschrieben. Das war noch beim Joker-Verlag. Alle Super Street Fighters bis dahin. Das war so, 95. Aber ich weiß davon nicht.
Es waren doch eigentlich drei Serien. Du hattest doch die EX-Alpha, also es waren einmal die Serien, da hast du die normalen Street Fighter-Leute gespielt, dann hast du die Kinder, die Teenies gespielt und dann hast du diese Drahtgittermodelle gespielt. Das waren so diese Versuche, möglichst alle nochmal zu erwischen, die Geld locker hatten dafür.
Aber Ultima 7 für Super Nintendo, gucke ich da richtig?
Ja, klar. Es gab die Wing-Commanders, es gab die Ultimas, die waren halt nicht besonders gut auf Super Nintendo, die hast du schon besser auf dem PC gespielt, aber die gab's. Ultima ist auch sehr beliebt in Japan, auch Wizardries.
Ja, und ansonsten der Testteil, oder hier Space Harrier für 32X.
Na, das war's ein Update. Also, viele im Internet, die ein besseres Gedächtnis haben, kommen ja darauf zurück, jetzt mit den Plänen von Microsoft und so weiter. Die Frage, oder beziehungsweise sie sagen dann halt, ja, hat ja schon damals nicht geklappt. Sega hat das ja tatsächlich versucht, die Geräte abzudaten und ist damit ja wohl auch daran zugrunde gegangen. Mega-CD, ja,
das Thema 32. Hat bei den letzten beiden Podcasts schon auch viel spekuliert.
Man fühlt sich irgendwann dann irgendwie verulgt. Du hast dann irgendwie deinen Mega Drive, dann Mega CD, dann 32X
und so weiter. Dann hast du
eine Konsole, die ist höher, genau, die ist dann irgendwann noch höher, als sie breit ist und so. Also
das war ich glaube, das Problem war, das war eine ziemlich wackelige
Konsole. Es war
dann auch wackelig. 32X.
Ja. Und du hast wahnsinnig viele Kabel gehabt und drei Netzgeräte ist dann schon grenzwertig. Also,
da gab es doch irgendein Star Wars Spiel drauf. Irgendeins, das habe ich jetzt vergessen.
Was meinst du?
Fürs 32X gab es ein Star Wars
Spiel. Ah ja, richtig, natürlich, ja.
War das nicht der Automat?
Und das war ein schöner 3D-Polygon-Shooter.
Naja, das weiß ich. Das war das einzige Spiel, was ich da drauf gern gespielt habe.
War ein gutes Spiel, ja.
Ich sehe gerade, es gab eine CDI-Version von Lemmings, 86% in Maniac. Lemmings für CDI.
Ich meine, Lemmings gab es für alle Systeme.
Und das war irgendwie nicht... Oh, und natürlich Rise of the Robots im Test. Das war dieses wow. Mega-Hype-Spiel.
Ja, das sage ich.
Dieses Prügelspiel. Ach ja, richtig, da war ja da gab es ja sowohl in England als auch in Deutschland so einige Medien, die basierend worauf auch immer, das irgendwie sehr hochgejubelt haben.
Ja, Edge und Maniac leider.
Die Edge, wow, die ist damit reingefallen, die hat ein Titelbild sogar gehabt damals für Rise of the Robots. Die haben echt dann geglaubt.
Also, nee, ich rede von Testwertungen. Da gab es ja wirklich 90er-Wertungen.
Das wiederum ist dann schon peinlich gewesen, weil als das Spiel auf den Markt kam, haben es, soweit ich in Erinnerung habe, wirklich fast alle auch erkannt, dass es ein Schrott ist. Und ironischerweise ist es bis heute, also gerade Super Nintendo-Spiele sind ja sehr teuer wieder geworden. Aber Rise of the Robots ist auch 20 Jahre danach noch nichts wert, egal welche Version. Sehr lustig.
Keine aber gute
eine Sache haben die schon richtig gemacht, die Engländer, die es entwickelt haben. Das Spiel war scheiße. Aber es war eins der ersten Spiele mit gerenderten Spielfiguren. Also müsste, ich weiß nicht, ob Donkey Kong früher war, oder fast gleichzeitig mit Donkey Kong von Rare, und die waren ja technisch schon sehr progressiv gerendert, aber weil die Leistung noch nicht stark genug war, vorab gerendert. Und der Gedanke war natürlich schon lustig, das so zu machen, und da waren sie früh dran, aber es war im Endeffekt ja unspielbar.
Ihr wart noch früher mutig. Ich sehe auf Seite 74 noch ein Hakenkreuz groß im Aufmacherbild.
Wo denn?
Also, das ist nicht keine Absicht. Wer hat denn da nicht aufgepasst bei der Endkontrolle?
Red Skull als Nazi-Bösewicht. Da habt ihr eine Story über Superhelden und Videospiele und so weiter. Genau. Und da ist halt eben hier groß Aufmacher mit rotem Hakenkreuz auf dem Helm drauf.
Ah, da.
Aber schönes Layout, so Titelbild dabei und so
weiter. Ich glaube, das war nicht mutig. Ich glaube, da hat einer nicht aufgepasst. Das ist ja in Deutschland nicht ganz ungefährlich, oder? Auch bei solchen historischen Comic-Dingen. Ja, definitiv
aufgepasst. Die Frage ist natürlich, ob der Comic...
Wer war denn da verantwortlich damals, Winnie? Das kommt davon, wenn man Knauf-Control nicht updatet.
Ich weiß nur, dass der Artikel ein sehr verrückter Schweizer geschrieben hat. Der jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren irgendwo im Pazifik lebt als Taucher. Also man kann ihm auf Facebook seine Bilder anschauen, der taucht nur noch. Und das war ein sehr, sehr schlauer Typ, der ist damals auch einfach bei dem Künstler reinmarschiert, ist ja auch ein Schweizer, mit einer Videokamera, sehr lustig. Und mit dem Video hat er sich bei uns auch beworben, dass er uns gezeigt hat, wie er den Künstler Giga, den Surrealisten, der auch das Alien-Design ja bekanntlich gemacht hat, den einfach überfallen hat bei sich zu Hause. Und der war auch sehr freundlich, hat den auch diesen angehenden Videospieljournalisten auch durchs Haus geführt. Und Armin hieß der Mann, und einer der wenigen Artikel, die er dann im Endeffekt für uns gemacht hat, war dieser lange Comic-Artikel, also mit Comic-Spielen, Comic-Umsetzungen.
Oh, nicht schlecht, die Geschichte, die kann ich auch noch nicht.
Ja, das Video ist sehr interessant, also wo der hält sich noch 3-4 Stunden bei dem Giga im Haus auf, also das war damals scheinbar möglich.
Anscheinend hatte der Giga damals gerade keine Deadlines oder irgendwelche dringenden Abgaben.
Meine, das
oder
war damals schon
irgendwelche Alien-Filme dann später rausgekommen.
Also eigentlich schon ein super Promi. Das hätte man nicht gedacht, dass man da einfach rein spaziert. Auf der anderen Seite hätten sich wohl auch nicht viele Leute getraut, gerade beim Giga irgendwie aufzutauchen. Der natürlich schon extrem gruselige Sachen gemacht hat. Also
die Inspiration kommt, wer weiß, was da im Keller alles noch liegt.
Ja, also viele Sachen sehen ja so aus, als ob er Gäste eingebaut hätte oder Teile von Gästen. Also sehr viel mit so Rippen und Eingeweiden. Und
wahrscheinlich hat er dann zum Essen eingeladen. Bleiben Sie doch, bleiben
wahrscheinlich
Sie.
Haben wir deshalb nie was von Armin gehört.
Von wegen Taucher.
Der taucht auch nicht mehr auf. Der taucht irgendwo rum im Pazifik, aber der schwimmt nur noch unter Wasser.
Angeblich lebt auf einer Farm in Kansas, ich weiß.
Auftauchen könnte dann auch langsam unsere allseits beliebte Rubrik, welche heißt, was haben wir eigentlich zuletzt gespielt? Wollen wir da mal ganz mutig sein und einen Jörg anfangen lassen? Da hat das, glaube ich, ein bisschen bei der Maniac gelitten, weil zu der Zeit durfte er nichts anderes außer PC-Spielen anfassen. Jetzt ist aber seine große Stunde.
Das war die große Zeit der PC-Spiele, kein Problem. Jetzt hast du mich überrascht, weil normalerweise muss ich immer bis aufs Ende warten.
Also gut, wir können auch ändern. Gibt's einen Freiwilligen?
Lass mich anfangen, kann ich mir kurz was zum Mittagessen kochen? Also dann.
Nein, ich bin natürlich. Nein, das war nur. Das war doch nur eine vorgeschobene Höflichkeit von mir, eine Koketterie. Natürlich kann ich euch jahrelang erzählen, was ich gespielt habe. Ich kann euch vor allem erzählen, was ich seit Tagen fast rund um die Uhr spiele. Mich haben nämlich die Gamers Global User dazu verdonnert, durch Geldzahlung Dark Souls 3 weiterzuspielen.
Also, yes.
Ich bin ja jetzt echt mitten dabei und man kann das 4-mal in der Woche, kann man da ein Let's Play von mir sehen und ja, also gar nicht so schwer das Spiel. Piece
of Cake. Da spielst du auf Windows oder auf Konsole?
Auf Windows, aber mit Gamepad, also mit Maus macht das keinen Sinn. Und das ist dann die schönste Variante, weil die Grafik doch ein gutes Stück nochmal besser ist. Also nicht in den ersten 5 Folgen, das spiele ich auf meinem Laptop, der ist da schwer am Strauchen, aber ab Folge 6 habe ich dann wirklich sehr guten Rechner, maximale Details und so weiter.
Wie viele Folgen werden das?
30.
Oh, mindestens. Himmelhelf.
Und immer so 30 bis 40 Minuten und ich muss sagen, also ich glaube, es ist sehenswert. Aber
Jörg, wie hieß es nochmal, der PlayStation 4 exklusive, also das PlayStation 4 exklusive From-Rollenspiel.
Bloodborne.
Und jetzt im Vergleich dazu mal ganz, ganz kurz, Dark Souls 3?
Dazu muss ich sagen, dass mir Bloodborne einmal zu schnell ist, weil du da eher angreifst als verteidigst oder zumindest, wenn du willst, verteidigst. Also ich spiele gerne mit Schild und Schwert und so oder Schild und Axt. Das geht bei Dark Souls 3 immer noch ganz gut. Obwohl es auch schneller geworden ist. Und bei Bloodborne, da musst du wirklich so richtig durch die Gegner durchsemmeln, kannst auch Lebenspunkte, die du verlierst, durch schnelle Konterattacken und Treffer wieder zurückerobern quasi. Also da geht es sehr um Aggressivität. Nicht, dass ich nicht aggressiv sein möchte, aber es ist mir einfach zu schnell in meinen auf meine alten Tage. Und bei Bloodborne gefällt mir außerdem nicht so gut das Setting. Dark Souls hat ja so eine wirklich ganz feine, so ein Fantasy-Setting mit Burgen, aber auch so ins leicht Surreale überdreht. Und das gefällt mir sehr gut und hat ein ganz, ganz tolles Monster-Design. Und bei Bloodborne läufst du so die Hälfte des Spiels doch in so einer, ja, Mistgabel und Vampire und Strohhüte-Umgebung rum. Und sehr eng und das gefällt mir einfach nicht
so. Und du würdest sagen, Dark Souls ist besser einfach als Bloodborne.
Also für mich persönlich ja, unsere offizielle Meinung auf Gamers Global und auch auf vielen anderen Sites ist, dass Bloodborne das bessere Spiel ist, weil eben neu, mutiger, schneller, reduzierter
auf das
Wesentliche. Mehr Mistgabel. Ich persönlich finde Dark Souls viel interessanter. Okay. Also ich finde es auch nicht super toll, aber ich finde es viel interessanter. Aber das ist echt also subjektiv. Ja. Ich habe auch gespielt Banner Saga 2, da will vielleicht auch Heinrich noch was zu sagen,
wenn ja, fasse ich es kurz. Ich habe nicht weitergespielt, also mir hat die Stimme gereicht.
Ich musste es durchspielen, weil ich habe den Test gemacht, dauert etwa so 12 Stunden.
Klingt sehr begeistert.
Und ich bin, Ich bin nicht so begeistert, nee, weil das Kampfsystem ist einfach missraten nach wie vor. Ich meine, man kann sich schon an alles gewöhnen, ist aber auch nicht schwer. Also ich habe, glaube, zweimal neu laden müssen und habe nicht mal die Spezialfähigkeiten benutzt, weil man die KI ich habe es in einem Meinungskasten in einem Absatz mit 500 Buchstaben oder so beschrieben oder 600. Es führen ganz wenige Taktiken zum Erfolg, richtig primitiv und egal, ob sie sich bemühen, die Mission anders aussehen zu lassen oder Sondergegner, es ist immer dasselbe und ach. Und die Geschichte finde ich auch nicht so toll. Die fand ich im ersten noch besser. Das war so, ja, um was geht's denn eigentlich? Und ah, und was ist da? Also es geht um so eine Eiswelt-Fantasy-Riesen und Menschen verbünden sich gegen die bösen Dredge. Das sind so Metallwesen, die irgendwie beseelt sind von irgendeiner dunklen Macht. Und im zweiten Teil, mehr spoilere ich nicht, kommt halt noch mehr raus, dass die eigentlich selbst auf der Flucht sind. Aber es ist echt. Es ist ein gutes Indie-Spiel, aber es ist nicht sehr gut oder ausgezeichnet.
Es ist Rundenstrategie.
Es ist Rundenstrategie,
Genau.
muss man dazu sagen. Und es macht eigentlich eh keinen, also eigentlich macht es eh keinen Sinn, über das Spiel zu reden, weil wenn man den ersten Teil kennt, weiß man ungefähr, was einen erwartet. Man solle nur wissen, dass die Story nicht unbedingt besser wird, aus meiner Sicht, dass das Kampfsystem nicht besser wird und dass es wieder einen Cliffhanger gibt oder sogar zwei am Ende. Also so langsam habe ich so das Gefühl, man kann auch eine Episode mal mit was abschließen, wo man irgendwie das Gefühl hat, was geschafft zu haben, statt es dann wieder auf das übernächste Jahr oder so vertröstet zu werden. Und wer es nicht kennt, soll unbedingt mit dem ersten Teil anfangen, weil sonst macht die Story gar keinen
Ja,
Sinn im
das
zweiten
war auch
Teil.
mein großes Problem. Also für mich ist das ein Add-on oder wie auch immer du es nennen willst. Aber wenn es als eigenständiges Spiel, Banner Saga 2, da erwarte ich, dass ich da als neuer Spieler oder jemand, der den ersten Teil wirklich nur ein, zwei Stunden gespielt hat, dass ich da irgendwie wieder reinfinde. Aber das war gar nicht der Fall.
Ja. Also gut. Also, wie gesagt, nicht schlecht und Rundenstrategien sind nicht verwöhnt, ja. Dann spiele ich seit mittlerweile doch 2 Monaten fast, spiele ich Fire Emblem, Fates, und könnte jetzt viel spoilern zu allen 3 Kampagnen und um was es geht und so weiter. Das lasse ich natürlich. Allerdings, jetzt steht demnächst der Test an, den ich auch machen werde, und ich bin noch nicht ganz sicher, was ich drunter schreibe. Also der Vorgänger vor ein paar Jahren, dem habe ich eine 9 gegeben. Mal gucken, weil es ist halt doch wieder viel dasselbe in Grün und. Aber ja, also wer sich das kauft, auch nur eine der 3 Kampagnen, der hat wirklich, ich schätze mal, 50, 60
Wann kommt
Stunden
es denn raus?
Spielspaß. Das kommt in Deutschland, lass mich nicht lügen, so am 20. oder 28.
In
Mai
zwei
raus.
Versionen aber doch.
Es gibt 3 Versionen. Also, nee, es gibt einmal eine Komplettversion, da sind alle 3 Kampagnen drin. Und dann gibt es 2 Versionen, wo einmal die Bösen in Anführungszeichen, Nors, Kingdom of Nor, und die Guten, wie heißen denn die anderen, Honshu oder so, die japanisch angehauchten edlen Samurai drin sind. Aber du kannst dir dann in-game, natürlich deutlich günstiger, als wenn du dir das neu kaufen würdest, also ich glaube für 19,99 € kannst du dir, oder 15, müssen wir mal nachgucken, kannst du dir die jeweils andere Kampagne auch noch holen. Und es gibt, wie gesagt, noch eine dritte, die ist quasi, das ist, glaube ich, nicht gespoilert, du musst dich halt relativ früh nach 6 Kapiteln zwischen den beiden verfeindeten Königreichen entscheiden und spielst dann nur noch deren Missionen und hast dann die, die du eigentlich als Freunde gehabt hättest, als Feinde. Das ist eigentlich ein ganz schöner Plot-Twist. Also du erlebst quasi dieselbe Geschichte, wenn du beide Sachen spielst, aus 2 Perspektiven. Und dann gibt's aber noch mal die dritte, die davon ausgeht, du entscheidest dich einfach für keine der beiden Seiten, was ich auch mal lustig finde.
Und welche Fassung spielst du, nachdem es noch nicht draußen ist? Eine US-Fassung oder was?
Ich habe mit der US-Fassung angefangen und habe die recht weit gespielt. Und ich habe jetzt seit einer Woche oder zwei habe ich die deutsche Fassung und alle 3 Kampagnen dafür auch. Und dann vielleicht noch ganz kurz so kurze Name-Droppings Master of Orion, da tut sich einiges. Da ist jetzt die 4., glaube ich, Early Access Alpha rausgekommen. Und mittlerweile sind alle Völker drin und es gefällt mir gut. Also ich kann noch nichts über die Langzeitmotivation sagen. Ich habe insgesamt erst 6, 7 Stunden gespielt. Aber wobei für Retro-Game habe ich jetzt kürzlich extra nochmal Master of Orion 1 und 2 gespielt für einen Schwerpunkt. Und ob es an 2 rankommen wird, das hat schon damals sehr viel richtig gemacht, muss ich sagen. Master of Orion 2. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Ihr habt ja immer gerne so iPhone-Spiele und so weiter. Ich habe ein ganz fantastisches Spiel gefunden und auch immer wieder gespielt. Das nennt sich Super Tribes. Und das hat so eine relativ poppige Aufmachung und man kann es vielleicht deswegen leicht ignorieren, aber Super Tribes ist quasi Civilization im Kleinformat. Also alles, was im Prinzip als Civilization, also Globalstrategie, Städte gründen, Siedler losschicken, Kriege führen, Forschung, haben die in eine Stunde reingequetscht. Also du darfst 30 Züge lang ziehen und in der Zeit schaffst du es wirklich, gegen drei Computergegner, kannst auch nur gegen einen spielen oder gegen zwei, schaffst du es wirklich, alle Elemente, die ein Globalstrategiespiel auszeichnen, reduziert, aber trotzdem vorhanden zu erleben. Das ist wirklich sehr faszinierend. Es hat allerbeste KI, man gewinnt dann auch selbst auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, aber es geht, und das geht aufgrund der Spielzeit von eben 40 bis 70 Minuten ungefähr, geht es auch. Es geht wirklich darum, Highscores zu machen. Also du kriegst für alles und jedes Punkte. Und das Metagame ist quasi, dass du schon in Runde 3 bei der Städtegründung, wobei du gründest nicht wirklich, du eroberst Dörfer und baust dir dann aus, dass du schon daran denkst, dass du später mal einen hohen Score haben willst. Also es wird dann, wenn du das so spielst, wird es wirklich sehr schwer und herausfordernd. Und ich bin stolz, dass ich an einem Tag es mal geschafft habe, weltweit auf Platz 19, glaube ich, zu sein von der Rangliste. Immerhin.
Oh, nicht schlecht. Dann kriegt man nichts dafür, aber man fühlt sich toll. So.
Man fühlt sich gut, genau.
Das heißt, wenn Deutschland den Olympiakader besetzen wollte, dann könnte man sich dafür qualifizieren.
Ja, also ja, also ja, aber wirklich, es kostet, und das Beste ist, es kostet wirklich nichts, es ist kostenlos, es hat In-App-Purchases, aber nur, glaube ich, drei oder vier zusätzliche Völker zu den drei oder vier, die es schon gibt, die du absolut nicht brauchst. Also das ist wirklich mehr so ein, ich möchte dieses geile Spiel etwas unterstützen und dann habe ich mir halt zwei oder drei Zusatzvölker freigeschaltet für jeweils, lass mich nicht lügen, 99 Cent. Aber das Spiel ist frei, Super Tribes, meines Wissens bislang nur für iOS erschienen. Wirklich eine Empfehlung von mir.
So, wer traut sich als Nächster? Ich wollte gerade sagen, der Stargast.
Ja,
Winnie, du bist ja kein
der
Stargast.
Stargast spielt Star Fox. Star Fox Zero. Das ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig beobachtet habe, irgendwie global verrissen worden. Ich habe es eigentlich erst angefangen, ein paar Stunden gespielt.
Nein, 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 Winnie, das stimmt nicht. Also
Ah.
wir haben in Deutschland die niedrigste Note gegeben bislang mit einer 7,0
Ich meine,
und
nein, nein,
viele haben
Moment mal,
weit über 8
die
gegeben.
Main, also ich habe zum Beispiel natürlich die neue Maniac gemeint. Das ist, glaube ich, ein 60er gewesen, ein hoher.
Oh, die taucht nicht auf bei uns, weil sie keine Online-Buch
Und
machen,
ich
meines
habe
Wissens.
quasi bei einem Kumpel bei Spiegel Online reingelesen. Da wurde das Ding auch besprochen. Kein guter Test. Also das waren jetzt die Sachen, die ich da, bevor ich das Ding selbst zum ersten Mal eingeschmissen habe, ja, mal kurz durchgelesen habe. Und die klangen schon, ja, sehr, sehr, sehr streng. Und ich finde es auch also nicht so schlecht. Mein Zwischenfazit, also nach 4, 5 Stunden Spielen, ist das.
Aber nach vier, fünf Stunden bist du doch durch.
Nein, bin ich noch nicht.
Also man, ja, okay, gut.
Wieso?
Ja, weil das wirklich so 4 Stunden Spielzeit hat und das ist auch ein Streitpunkt. Also unter unserem Test wird sehr gestritten, weil natürlich Star Fox schon immer ein Spiel war, das du schnell durchspielen konntest, wenn du es dann geschafft hast und halt nur eine der Wege
Also ich glaube,
durch
in
die
4 Stunden habe ich
Kampagne
noch niemals einen Star
gesehen
Fox
hast.
durchgespielt, in meinem ganzen Leben noch nicht.
Okay, gut.
Also wir reden jetzt gerade von Star Fox Zero für Wii U. Ist das korrekt, wenn der
Richtig,
noch
und das ist
draußen
hauptsächlich
ist?
umstritten wegen der Steuerung.
Und das hat auf Metacritic, Steuerung habe ich gespielt, finde ich ganz gruselig, aber die Metacritic-Wertung ist 69, also das ist
Oh, ja,
keine gute
das
Wertung
ist.
für ein Nintendo First-Party-Spiel. Also die Steuerung, nee, sorry, dieses Wechseln von Fliegen und dann rum auf dem Boden und so, da kriege
Ja, es ist
ich
die
ein
Frage, ob
Grauen
das jetzt also
persönlich.
besonders schlau hat es Nintendo wohl nicht gelöst, wie sie es mit der Steuerung gemacht haben. Aber ich verstehe den Vorwurf, dass man hin und her schauen muss, nicht ganz. Weil ich habe das Gefühl, dass Nintendo eher die Option gegeben hat.
Nee, 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 nee.
Ich meine,
Nee.
was ich zum Beispiel mache, wenn ich spiele, ich blicke nicht hin und her zwischen dem großen Bildschirm und dem Gamepad, sondern ich schalte mit Knopfdruck um. Das heißt, ich schaue immer auf den großen Bildschirm und manchmal gehe ich einfach in die Ego-Perspektive und meistens spiele ich es in der Third-Person-Perspektive. Das war ja bei früheren Star Foxen so, also auf Super NES und N64, dass die Levels unterteilt waren. Einige Levels waren aus der Ego-Perspektive, du sitzt also direkt im Cockpit, einige Levels war, dass du das Raumschiff vor dir rumfliegen siehst. Und ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt halt ob das eben geschickt war, ist die Frage. Sie haben einfach beides reingebaut, aber das zwingt mich nicht, dann ständig hin und her zu schauen, sondern mit einem Knopfdruck, zack, wechsle ich die Ansicht, spiele dann mit 30 Sekunden und gehe dann für die nächsten paar Minuten wieder zurück in die andere Ansicht. Also man sollte sich halt davon nicht verwirren lassen. Ich sehe nicht, wo die Steuerung und die beiden Displays ein Nachteil sein sollen. Es spielt sich ganz gut. Dass es technisch jetzt auch nicht das stärkste Spiel ist, ist eine ganz andere Frage. Dass es nicht unbedingt aussieht wie ein funkelnagelneues Spiel von so.
Aber lass uns mal kurz bei der Steuerung bleiben, weil das ist schon ein Punkt. Also ich bin im Spiel übrigens privat sehr positiv ausgestellt und ich hasse auch diese Sprüche, dass es PS2-Grafik und Co. Das ist einfach Blödsinn. Aber bei der Steuerung gibt es schon einige Macken. Also zum Beispiel frage ich mich, warum darf ich es nur im Koop-Modus als Hauptspieler mit einer Wii U, nicht Wii, mit einer Wii Remote oder mit dem, wie heißt es denn hier, Pro Controller für die Wii U spielen. Warum nur im Koop-Modus? Sie haben es eingebaut, es geht, aber im Solo-Modus darf ich es ausschließlich mit der Gamepad, mit dem schweren Gamepad spielen. Sowas verstehe ich nicht. Dann verstehe ich nicht, wie kann man eine Sicht anbieten als angeblich spielbar, nämlich in dem Fall die Third-Person-Sicht, und schon im allerersten Level in Abschnitt 3, wo du da diese Stadt da verteidigst und den Kommandoturm, wo dein General drin hockt, und du kannst definitiv nicht sehen, wo du hinschießt, auf diese Spinnen, exakt, die da hochklappen. Wie kann denn das sein? Du musst da zielen im, also du musst dann umschalten, würdest du, oder ich sag mir halt, ich muss dann aufs Gamepad gucken, auf die Ego-Sicht, und in der anderen kann ich es in dem Moment nicht erfolgreich spielen. Wenn ich als Walker spiele, ich könnte allerdings dann fliegen, das geht schon, ich könnte umsteigen, wieder in den Arwing oder den Arwing wieder zum Arwing machen, aber das kann doch wohl nicht sein, dass ich in der Walker-Inkarnation dann eine der beiden parallelen Steuerungsarten einfach nicht verwenden kann. Direkt danach kommt noch die Szene, wo du dieses Mutterschiff da angreifen musst, diese große Festung, die da drüber schwebt. Und da ist es unmöglich aus meiner Sicht, in der Third-Person-Perspektive in diesen Hangar reinzufliegen, der links an dem Ding dran ist. Warum? Weil das wie bei einem Bossfight auf die Mitte der Station lockt und du fliegst perspektivisch immer Richtung Mitte der Station und musst jetzt irgendwie, also in der Spielwirklichkeit 100 Meter links irgendwo klein reinfliegen. Auch da geht es nur wirklich in der Ego-Perspektive. Und wenn das so bei einem Nintendo-Spiel ist, dann muss ich echt sagen, bin ich schockiert, weil Nintendo-Spiele sind für mich Spiele, die vielleicht nicht immer die innovativsten sind, immer wieder dieselben Spiele in grün, aber wo die Steuerung einfach perfekt ist und du kannst sie nicht besser machen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Da muss ich kurz eingrätschen,
das ist halt eben kein wirklich First Party, sondern eben so Second Party. Das Ding hat Platinum Games gemacht für die und nicht die selber.
Das ist richtig, aber also sie haben es schon ganz stark gefeatured und Miyamoto hier.
Ja,
und
es ist schon ein First Party Spiel.
Also es ist schon für sie ein First Party Spiel, also in der Außenwirkung. Ja, aber du hast recht,
Starfox ist von Platinum Games gemacht worden, von Rare hat man eins gemacht. Bis auf das zweite war ja dann quasi keins an First Party Spiel. Nein, es ist schon eine echte Nintendo Entwicklung. Wobei ich jetzt halt, ich habe die Probleme mit der Steuerung nicht so. Ich finde auch natürlich das, was viele geschrieben haben, dass es gewöhnungsbedürftig ist. Meines finde ich relativ normal, dass man halt ein bisschen braucht, bis man drinne ist. Aber das, was du jetzt so geschildert hast, Jörg, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, in einer bestimmten Perspektive zu spielen, das habe ich einfach so nicht erlebt.
Weil du zufälligerweise die andere hattest, aber also diese beiden Beispiele von den ersten 20 Minuten, glaub mir's, wenn du da in Third Person versucht hast zu spielen, du musst aus dem Bildschirm nach oben auf etwas zielen, was du gar nicht sehen kannst. Es ist nicht auf dem Bildschirm und du kannst es auch nicht auf den Bildschirm bringen in der Third Person Sicht. Es geht nicht. Du musst mit dem Gamepad hochzielen in Ego Perspektive und sowas finde ich grauenhaft.
Winnie, wie hast du es denn gespielt? Wie hast du denn den ersten, diesen Turm?
Ja, ich denke nämlich, dass ich meistens in der Third Person spiele. Vielleicht habe ich genau da umgestellt. Ich kann nur sagen, ich habe diese Erinnerung, ich habe dieses Spielgefühl, das der Jörg beschreibt, so nicht gehabt, dass ich das Gefühl hatte, muss ich da jetzt wirklich umschalten? Ich habe es halt ab und zu einfach bei einigen Sachen, auch als Walker fand ich es angenehmer, Ego zu spielen, bei bestimmten Schlachten quasi, weil es einfach auch gewöhnter ist und ich spiele momentan noch ein bisschen Destiny, da macht es dann auch irgendwie Sinn, da so umzuschalten. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich in den Levels selbst, jetzt auch in den beschriebenen Levels, die ja ganz am Anfang sind, dachte, ich bin gezwungen umzuschalten und ich könnte es nicht Third-Person spielen. Ich möchte es auch nicht genau widersprechen. Dazu müsste ich ein zweites Mal durchspielen.
Ich will dir auch gar nicht bashen. Ich finde es ein gutes Spiel. Es ist echt ein bisschen kurz, wenn du es halt nur einmal durchspielen willst. Also 4 Stunden ist nicht viel oder 5. Aber also es ist sehr vielseitig zum Beispiel. Es gibt durchaus Stellen, die fand ich richtig klasse.
So, also ich tue jetzt ungern den Star Fox Debattierclub unterbrechen, aber ganz unauffällig möchte ich doch vielleicht noch auf andere schöne Spiele zu sprechen kommen. Wobei jetzt in meinem Fall ist das jetzt gar nicht so schön. Ich habe nicht wahnsinnig viel gespielt. Banner Saga habe ich ja schon gesagt, nach dem Motto, der zweite Teil hat mich nicht so angemacht. Was ganz lustig ist, ich werde jetzt nochmal wirklich zu Bloodborne zurückkehren, also weil Dark Souls 3, da kann ich noch ein bisschen warten, bis das ein bisschen günstiger ist, aber ich bin ja damals bei Bloodborne recht weit gekommen und das habe ich mir nochmal vorgenommen, bevor ich mich auf Dark Souls 3 einlasse, da wird nochmal Bloodborne nochmal vielleicht sogar bis zum Ende gespielt, wer weiß. Aber das eine Spiel, was ich mir also wirklich mal so privat zum Spaß geholt habe, keinerlei Arbeitsverpflichtung, völlig freiwillig, das gab es im Angebot und ich dachte mir, Mensch, also letzten Herbst, das ist so toll besprochen worden, da hätte ich wirklich mal Bock drauf, ist Metal Gear Solid 5, so Phantom Pain. Und was mich bei dem Spiel immer etwas gewundert hat, es gibt zwei Kategorien von Leuten. Es gibt die, die es irgendwie testen durften oder mussten. Und also Wertungen fast durchgehend im 90er-Bereich. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Andererseits sind das aber dann immer relativ wenige Leute gewesen. Also so richtig freiwillig hat das irgendwie kaum einer gespielt in meinem Bekanntenkreis. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch warum. Also ich war jetzt nicht begeistert. Ich habe es ein paar Stunden versucht, aber mir ist es zu mühsam und anstrengend. Und ich habe es jetzt auf eBay gepackt. Also ich war doch ziemlich enttäuscht.
Oh, auf eBay.
Ja, aber was ist denn so anstrengend?
Es sind eine Menge Kleinigkeiten, die mich einfach annerven, teilweise Sachen, mit denen man rechnet, dass also die Story irgendwie keinen Sinn macht, dass die erste Stunde, dass das alles viel zu lang dauert mit irgendwelchen wirren Handlungsgeschichten, bis mal das Spiel richtig losgeht. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum wirklich zu Beginn und zu Ende jeder Mission oder jedes Kapitels da irgendwelche Credits laufen müssen. Nach der 20. Einblendung habe ich irgendwann verinnerlicht, dass das ein Hideo Kojima-Spiel ist, wie immer ausgesprochen wird. Ich brauche das nicht. Ich weiß nicht, warum mich das wahnsinnig macht. Es ist ja nichts, dass mir das Spiel eigentlich ruiniert, aber es sind viele solche Kleinigkeiten,
weil die das einfach irgendwie doof machen. Du bist dann schon mal gar nicht so zum Hauptproblem gekommen, dass es nämlich auch Open World plötzlich ist.
Ja, genau. Und dann, wie gesagt, nein, also so weit bin ich noch gekommen. Ich habe da schon mal 4-5 Stunden investiert, wofür ich gesagt habe, ich höre jetzt auf damit, ich mag nicht mehr. Es ist leider, wir sollten mal definieren, eine neue Spielegattung, die heißt Lebensaufgabenspiel. Diese ganzen Sammelsachen, Open World, alles ist irgendwie gleich und Metal Gear Solid tut das meiner Meinung nach nicht unbedingt gut.
Das ist kombiniert ein Nachteil, zugegeben, ja.
Kombiniert mit einem Checkpoint-System, wo man also teilweise relativ viel Zeit reinsteckt, da was zu infiltrieren und den haben wir ausgeschaltet und ihn betäubt und klasse und dann läufst du halt doch einem vor die Flinte und irgendwas geht schief und da sind wieder mal 20 Minuten Fortschritt weg. Und ich habe da irgendwie die Geduld und den Nerv nicht dafür.
Ja, dann vermischst du zwei Sachen, weil das eine, was du beschreibst, ist das typische Metal Gear Solid-Feeling, dass du dich wirklich vorankämpfen musst und auch draufgehen kannst und es langt, wenn du mal falsch irgendwie auftrittst und ein bisschen Lärm machst. Das finde ich, das gehört sich so. Das Problem ist, dass es eben auch in der Open World eingebettet ist und wenn man gerade gleichzeitig in drei anderen Open Worlds unterwegs ist, fühlt man sich, das, was du jetzt auch angedeutet hast, dann schon ein bisschen genervt, dass man halt auch da wieder Nebenmissionen abklappert und hier vorbeischaut und hier lootet. Aber das Frusterlebnis, dass es schwierig ist, dass es knifflig ist, dass du wirklich genau aufpassen musst, was du machst, das finde ich wiederum gut.
Sicher, das ist das Spielprinzip, wobei auch da, also früher ist mir das nicht so aufgefallen. Gut, früher gab es auch dann relativ kompakte Levelabschnitte. Also
genau, die fehlen.
Ich habe jetzt schon das Gefühl, du kannst dem Neuen, kannst du wirklich mehr Zeit auf die Art und Weise verjubeln. Wenn du früher mal gestorben bist, hast du vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten verloren und jetzt kann es mal eine halbe Stunde sein. Ich hab jetzt nicht mitgestoppt, das ist jetzt subjektiv. Vielleicht liege ich falsch. Aber das ist eine von den Sachen. Und ja, genau. Also im Prinzip hat Vinny ja vorher im Podcast das auch schon ein bisschen mal angesprochen, so diese Problematik von diesen Endlosspielen, weil es gibt ja wohl sehr viele Leute, die immer rumkrakeelen, wenn sie nicht über 100 Stunden beschäftigt werden. Und jetzt kriegen wir immer mehr diese generische Sättigungsbeilagenpampe. Das ist wirklich auch ein Spiel, wo ich mir denke, Mensch, also so schön lieber weniger, aber dafür liebevoll ausgetüftelte
Absolut, absolut.
individuelle Levels. Das wäre das nicht irgendwie besser? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass die Hersteller das schon auch checken. Das war jetzt ein großes Versehen, dass 2015 plötzlich alle Spiele Open World waren und quasi wirklich gleich aufgebaut haben. Also quasi Genres zu einem einzigen Mega-Genre verschmolzen sind, weil wir reden ja von Rollenspielen wie Witcher, wir reden von Stealth-Action wie Metal Gear Solid, wir reden von Actionspielen mit Rennfahren wie Mad Max und trotzdem sind sie alle in der Grundaufgabe gleich. Du hast eine riesen Landkarte, du hast zig Missionen, einige musst du erledigen, andere kannst du erledigen. Überall gibt es was zu finden und eins aufzusammeln. Ich glaube, dass das jetzt eher ein Versehen war, dass 2015 fast alle großen Marken das gemacht haben und ich hoffe mal, dass sich das jetzt wieder ein bisschen legt, weil es ist ein ähnliches Problem wie bei den Online-Rollenspielen. Du kannst als Spieler, finde ich, nicht in drei Welten gleichzeitig unterwegs sein. Du entscheidest dich halt für eine. Auch GTA kannst du ja bis heute spielen in der gigantischen Open World. Und deswegen war ja ein Problem bei den MMO-RPGs, dass man grundsätzlich den Spieler nur noch zu einem bringen kann, dass halt jeder Spieler so sein Lieblings- und Leibspiel hat, wo er drinne ist, aber die anderen nicht anrührt. Und so ähnlich ging es mir eigentlich jetzt auch schon bei den Offline-Open-World-Spielen, dass ich sage, okay, diese Open World gefällt mir, die spiele ich weiter. Lasse ich halt, sagen wir mal, ein Fallout aus und Metal Gear Solid auch, habe ich auch nur kurz gespielt. Aber ich hoffe mal, dass sich das gibt über 2016 und 2017.
Ja, finde ich eine gute Analyse, sehe ich ganz
Also ich
ähnlich.
spiele auch teilweise wieder kompakter werden. Das blöd wäre es, wenn alle in eine Richtung umschwenken, aber ich glaube, das ist nicht zu befürchten. Es wird noch genügend Open World Spiele auch in Zukunft geben. Aber ich wünsch mir durchaus wieder, gerade bei Metal Gear Solid auch da, bitte wieder mehr Linearität. Dass man weiß, wo das Ziel ist und wo man hingeht und nicht sagt, ach, ich könnte hier noch vorbeischauen und ich hole mir hier noch ein paar Credits. Meistens ist es ja wirklich Schrott, den man sammelt und irgendwie dann zusammenbastelt in seiner Basis.
Jetzt habe ich mich auch genug ausgeweint zu dem Thema. Wer hat denn noch nicht? Mick zum Beispiel, der war jetzt mehrere Minuten lang verdächtig ruhig. Da muss man mal checken, ob er überhaupt noch da ist oder nicht irgendwie spazieren geht und sich Kristalle irgendwo holt.
Kristalle, ganz genau.
Genau, nein, nein, das Problem ist, ich glaube, in Online-Rollenspielen habe ich einfach zu viel Zeit meines Lebens wirklich verquast und ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Und deshalb höre ich ja dann einfach auch nicht mehr zu, wenn einer drüber redet. Aber egal. Ich habe ja was anderes gespielt. Zum einen habe ich mich an Battlezone 98 Redux gewagt, dieses Remake von
Ui.
Battlezone, dem Activision-Ding. Und wir haben uns ja alle immer gefragt, wieso ist das Ding eigentlich kein großer Hit geworden? Jetzt weiß ich's. Dieses Ding hat eine Menge Macken im Spieldesign. Zum einen ist die Mission immer dann zu Ende, sobald eine einzige Kleinigkeit nicht erreicht wurde. Irgendwie fangen die Dingsjäger ab und da kommt einer durch, der noch nicht mal richtig Schaden angerichtet hat. Pups, vorbei. Das passiert im ersten Level schon, im allerersten Level drei, viermal. Man kann zum Glück speichern. Und das musst du ja auch, und zwar relativ schnell. Sobald du irgendwas erreicht hast, speichern. Die Wahrscheinlichkeit, dass du danach wieder rausfliegst aus dem Dings, man kann auch schnell laden und so, das ist nicht so schlimm, aber trotzdem, es nervt. Also ich glaube, in der ersten Mission habe ich mindestens eine Stunde gesessen, bis ich die tatsächlich, und die ist nicht groß, die ist normalerweise in 3 Minuten oder so lösbar. Die Steuerung ist tatsächlich komplex. Ich weiß nicht, damals war ich wahrscheinlich noch Felden 4.0 gestellt und da ist es mir nicht aufgefallen. Aber jetzt, ich habe das komplette Tutorial gespielt und weiß immer noch nicht alles richtig. Und vor allen Dingen musst du ja alles da in diesem Spiel unter Hektik machen. Es geht schnell, schnell, schnell. Vielleicht bin ich zu alt für sowas inzwischen geworden, aber ernsthaft, an dem Spiel hatte ich bislang keine
Ich
große
meine, auf dem
Freude, obwohl ich
Schlachtfeld
das.
sollte man nicht rumstehen.
Ja, darum geht's gar nicht so sehr. Du musst permanent irgendwas machen. Du kriegst permanent Aufträge und die so reingetickert, reingetickert. Du hast kaum Zeit, die mal zu lesen oder dich auch nur mal umzudrehen. Wo ist denn was? Und dann ist schon wieder irgendwo irgendwas passiert. Ja, das kann man Action nennen, aber ernsthaft, richtig Freude macht das nicht. Und wenn das irgendjemand anfilmt, der vielleicht noch nicht Falcon oder irgendwas gespielt hat, ich glaube, der kommt über den ersten Level nicht hinaus. Und das hätte man zumindest im Remake mal ein bisschen anders machen können, vielleicht Rücksetzpunkte oder sowas. Hm. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu verweichlicht.
Ich wollte gerade sagen, das nächste, damals hat ja das nicht so groß gestört, aber man wird nicht jünger. Okay. Okay, der nächste.
Vielleicht auch, weil ich weiß inzwischen, wie es besser geht. Na egal. Dann habe ich zwei Spiele, die ich heute erst gespielt habe, beide auf dem iPad. Einmal das berühmte Total War Battles Kingdom. Kingdom oder Kingdoms? Also das Ding halt aus der Total War-Reihe, Free-to-Pay. Man baut letztendlich wie in all diesen Spielen seine Siedlung auf, macht Schlachten, aber der einzige Vorteil hierbei, es sieht schön aus. Man kriegt auch die Schlachten richtig in 3D. Man kann da reinzoomen, das auf dem iPad völlig stufenlos, also völlig ohne Probleme technisch, sehr schön gemacht, spielerisch. Ja, das Free-to-Pay-Konzept macht's kaputt.
Und baut halt. Ganz kurze Frage, Mick. Dieses Landschaft heben und senken, ist es nur ein Gag im Tutorial oder machst du das dann später überhaupt noch?
Ich hab's in der ersten Mission musste ich's machen, damit ein Fluss da durchlief. Der war halt gestaut und ich musste das annehmen oder ich musste es absenken, damit aus dem Meer da durch den Fluss das Wasser lief. Und um dann an diesem Fluss wiederum Landwirtschaft betreiben zu können. Also da ist, wie gesagt, ich habe es bis jetzt 3-4 Stunden gespielt.
Ja, das wäre meine Frage gewesen, weil das habe ich auch gespielt und es schien mir sehr aufgesetzt zu sein.
Ja, ist es auch. Und wie gesagt, die Kämpfe sind ja total langweilig. Da hat man seine Armeen, sieht sie oben letztendlich wie auf dem Schachbrett stehen und lässt sie dann vorwärts laufen und dann kämpfen so. Und wenn man die richtigen da reinschickt, dann ist es auch gut. Das klingt mir
wie Nörgeln auf hohem Niveau. Verstehe ich das richtig, dass Creative Assembly jetzt die Spiele auch auf iPad macht und es aber immer noch keine Konsolenversion gibt, Jörg?
Nein, das sind nicht die Spiele. Das ist für Free-to-Pay entwickeltes Spielkonzept. Das hat mit dem anderen höchstens das
Setting gleich. Aber trotzdem gibt's beides. Nur für Windows und für iOS.
Es gab doch mal Stormrise, auch so ein Assembly-Spiel, oder vertue ich mich da?
Na, ich warte auf jeden Fall immer noch.
Ja, genau, und das war Konsolen-only. Das war, ja.
War aber auch nicht gut, leider.
Also hier habe ich mich jedenfalls schon nach einer Stunde ziemlich gelangweilt. Zum Glück hat es ja auch nichts gekostet und ich weiß nicht, ob man da irgendwann was kaufen muss. Wahrscheinlich wird man dann schon früher oder später dazu genötigt. Aber wie gesagt, das hat wirklich einen Reiz von einem Stück Trockenbrot. Dann habe ich noch gespielt Angry Birds Action. Das neueste Angry Birds Spiel.
Es gibt schon wieder ein neues?
Ja, und da kannst du... Das ist sieht praktisch die Level aus wie, also es wird im Hochkant gespielt, also muss das iPad Hochkant nehmen. Und das Ganze sieht eher aus wie so ein Flippertisch. Und auf diesem Flippertisch kannst du dir auch mit so einer Fletsche halt praktisch losschießen. Verschiedenste Vögel mit verschiedenen Sondereinheiten, um letztendlich immer Eier abzuschießen oder Schätze einzusammeln, Bonbons, auch free to pay. Deswegen haben sie sich aus dem Spielkonzept halt viel rausgenommen. Eigentlich schön steuerbar, schön spielbar, so für zwischendurch eben mal 5 Minuten oder 10 lustig gemacht. Man hat dann explodierende wieder und so weiter. Halt auf diesen Flippertischartigen Dings, aber ja auch hier zum Beispiel, sie haben es ja auch bei Angry Birds 2 geschafft, dass durch Free-to-Pay halt derbe langweilig auf die Dauer zu machen. Ich vermute, hier wird dasselbe passieren. Das war's dann aber auch schon. Und mehr habe ich schon gespielt. Ich überlege gerade, ich habe doch irgendwas gespielt. Irgendein Rollenspiel habe ich gespielt.
Die sind alle so gleich.
Ja, die sind alle so gleich.
Dungeons of the Quest, aber nicht,
Loot Monster. Genau, Dungeons of the Quest, das war es, Teil 4. Das ist immer so, das sind die mir heute auf den Nägeln gebrannt haben. Vor allem, weil ich ja die ersten beiden hier auch tatsächlich heute erst angefangen habe und gleich keine Lust mehr hatte nach einer kurzen Zeit.
Dann hätten wir noch Roland. Korrekt?
Hallo?
Wir haben Roland, also, er ist wieder da. Die Verbindung war kurz unterbrochen.
Hallo, könnt ihr mich hören?
Jetzt können wir ihn wieder hören. Gott sei Dank. Vor einem Moment war ich schon nach dem Motto, also so langweilig waren Mix-Ausführungen jetzt auch wieder nicht, dass man deswegen einschlafen müsste.
Ich hatte gerade einen Drucker verbunden mit meinem Computer, vielleicht hat es irgendwie daraufhin Störung im USB-Haushalt gegeben.
Du hast einen Drucker verbunden?
Ja.
Während des Spieleveteran-Podcasts?
Warum mal nicht, oder? Ich verbinde mal das Kabel hier.
Nein, das ist ja okay, aber jetzt nicht mit dem Podcast. Wollen jetzt das nicht irgendwas ausdrucken?
Ein Gesprächsprotokoll würde ich gerne ausdrucken.
Wer hat denn heutzutage noch einen Drucker? Wo,
das könnt ihr schriftlich haben. Abmahnung.
Ja, ja, wart mal ab nur.
Roland druckt noch.
Ja, sicher. Wer schreibt und druckt, der bleibt. Ich habe gar nicht so viel gespielt, aber eigentlich doch wieder. Also ich habe gespielt, ich habe die 200-Stunden-Marke durchbrochen bei The Division.
200?
Ernsthaft? Ja, ich bin knapp über 9 Tage, glaube ich, jetzt Spielzeit. Und ich lasse jetzt nicht den Rechner oder die Konsole laufen, sondern ich spiele
real,
wenn das Ding an ist. Hab mir mit ein paar Kumpels, die ich gar nicht kenne, aber die jetzt auf meiner Freundesliste stehen, etliche Nächte in der Dark Zone um die Ohren geschlagen. Es ist ja so bei The Division, wenn du Level 30 bist, dann, ja, was jetzt? Endgame und so, da gibt's einmal Daily Missions, die man nach dem Willen von Massive / Ubisoft machen kann. Da kriegt man dann spezielle Punkte für, um halt dann besondere Baupläne und Waffen zu kaufen. Aber es gibt noch 99 Level zu erkunden in der Dark Zone. Das ist so ein bisschen, viele nennen es den PvP-Bereich, was nicht so ganz hundertprozentig stimmt. Also da geht es eigentlich darum, wer da stirbt, der verliert nicht nur sein Leben, sondern auch Geld. Schlüssel und Items, die er noch nicht extrahiert hat, weil die Gegenstände in der Dark Zone, die man von den Bossen da bekommt oder findet, die sind alle verstrahlt bzw. verseucht von dem Virus und müssen mit einem Hubschrauber rausgeflogen und gereinigt werden. Das ist oftmals eine recht nervenzerfetzende Sache. Oftmals sieht man dann als Herumwandernder, oh, hier macht einer gerade eine Extraction. Das sind 1,5 Minuten, die man warten muss und ein paar Gegner abknallen muss, die einen dann, die auch neugierig auf die Gegenstände sind. Oftmals gibt es dann aber auch Rogue Agents. Das sind also Leute, die sagen, ach so, mir reicht, ich schieße jetzt mal Leute tot. Ich wandere zur bösen Seite der Division oder zu den bösen Agenten ab. Und die locken einen dann an mit einem, ist mir schon ein paar Mal passiert, mit einer Extraction. Man schleicht sich dann ran und während man noch den Beutel an der Hubschrauberleine festknüpft, kommen die und erschießen einen von hinten. Also eine unangenehme Sache und deswegen Dark Zone besser mit Kollegen zusammen losziehen und da bin ich jetzt inzwischen auf Level 51 von 99.
Ich muss da vielleicht noch einen Satz ergänzen, bevor jetzt da jemand Angst und Schrecken kriegt, nur mal zum Erklären. Also Dark Zone ist komplett optional. Das ist die PvP-Zone sozusagen. Also der Rest des Spiels.
Nein, also bist du kämpfst PvP schon primär sicher, gegen, oder? Gegen PV, ja, du kämpfst gegen PvE-Bosse und genau. Gegner. Aber es kann sich jeder Agent entscheiden, wie auch passend zur Hauptstory, dass man auf einmal Rogue wird, also sagt so, ich pfeife drauf, auf die Guten zu sein, ich schieße es meinen gegnerischen Leuten einen vollen Latz. Und warum soll ich selber die Bosse umhauen, wenn ich auch einen Agenten töten kann und dann seine Loot Tasche an mich nehmen kann mit den ganzen Boss-Loot.
Aber das geht nur in der Dark Zone, korrekt?
Genau. Stell dir vor, du spielst ein MMO und da redet einer 3 Stunden, kriegt die schönsten Gegenstände, aber dann wird er am Ausgang des MMO, des Dungeons erschossen von einem Kollegen, der dann halt seinen Loot mit nach Hause nimmt.
Oder das ist der Endgame.
Gibt's in der Dark Zone.
Weil ich habe nach 25 Stunden, also mehr, ich denke jetzt dauert, ich auch bis zum Level 30 spielen. Also ich glaube, ich habe in Level 24 oder so, aber es wiederholt sich halt alles sehr. Also es ist bisher mein Lieblingsspiel fast des Jahres, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, aber dann reicht es auch irgendwann, weil es halt wieder wiederholt, die alte Meer.
Es gab jetzt vor einem, ich weiß gar nicht, 2 Wochen gab es die erste, diesmal noch ein kostenloses, es gibt ja auch da wieder Season Pass und so weiter mit kostenpflichtigen Erweiterungen. Es gab oder soll noch geben 2 bis 3 kostenlose. Die erste kam raus, was aber nennt sich Falcon Lost, der verlorene Falke, was aber so ein bisschen blöde ist. Es ist keine richtige Mission per se, sondern es ist einfach so, man ist unter Tage in so einer großen Halle und gegen Ende der Halle ist ein Panzerwagen, den muss man sprengen, aber den kann man nur alle Jahre mal mit explosiven Sachen versehen. Zwischendrin kommen 15 Wellen von Gegnern auf einen zu und das ist so ein bisschen das schwächste Glied in der Kette von The Division. Also da sind die Designer besser drauf, wenn die halt richtig gute Dungeons, Missionen entwickeln. Dieses einfach nur im Raum überleben und Gegnermasten abknallen. Ich habe es einmal gespielt und ich weiß nicht, also gerade wenn man nicht mit Leuten spielt, die Kopfhörer aufhaben, mit denen man kommunizieren kann, ist ein bisschen heilloses Unterfangen. Und ja, es gibt dafür jetzt ein letztes noch Gear-Sets, wie auch in, weiß nicht, WoW, Diablo und allen anderen möglichen MMOs. Wenn man die sammelt, da gibt es dann Boni für 2, 3 und 4 Stücke und die sind teilweise ganz, ganz pfiffig und das ist so ein bisschen der Versuch von Massive, Ubisoft, die Motivation zum Spielen aufrechtzuerhalten, bis die nächste Erweiterung draußen ist, die irgendwie, weiß nicht, noch vor der E3 kommen soll oder sowas.
Aber es ist wieder das alte Thema. Es sind all diese Spiele, wenn immer mehr, die wollen dich gar nicht mehr hergeben. Und das genau das, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, sind diese...
Richtig, ne? Richtig. Ich habe jetzt keine Zeit, um irgendwie die neuesten Assassin's Creed zu spielen. Ich habe auch Metal Gear Solid hier stehen, würde ich auch gerne mal an auschecken, aber exakt der Punkt. Also wann mache ich das, wenn ich jeden Tag 1,5 Stunden das spiele oder davor Destiny? Ich habe davor wie jetzt wenig auch Destiny gespielt. Da bist du dann auch dran, machst dann Daily Missions und so weiter. Da hast du dann auch nicht viel Zeit, andere Sachen zu spielen.
Irgendwann muss halt mal Schluss sein. Das ist auch jetzt eine schöne Überleitung für das Ende des Spieleveteranen-Podcasts.
Aber ich durfte doch gar nichts sagen, oder habe ich es schon wieder vergessen?
Also, das ist schon so lange her, dass wir damit angefangen hatten. Keiner kann sich mehr dran erinnern.
Mir ist wieder eingefallen, was ich noch gespielt habe. Ja,
nur zu, Rollenspiel.
Ernsthaft?
Sag mal den Titel, vielleicht kennen wir es.
Ich habe Order and Chaos 2 gespielt, auf dem iPad auch. Online-Rollenspiel von Gameloft, auch Free-to-Play, aber man kann es bislang recht gut spielen. Es ist wirklich ein ziemlicher WoW-Klon halt mit allem, was Free-to-Play halt so,
ich hab,
so
fies ich hab macht. Ich habe das erste damals gespielt, ist auch schon ein paar Jahre her. Da gibt es eine Fortsetzung schon.
Naja, die ist aber schon auch ein bisschen älter, so ganz neu ist das nicht.
Aber das ist halt, das sind halt Sachen, da brauche ich Maus und Tastatur dafür. Ich weiß nicht, von der Steuerung hier war ich da so.
Nee, das lässt sich eigentlich ganz gut steuern. Also ganz ernsthaft, da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht. Ist nicht perfekt, aber sag mal so, ich habe da jetzt nicht gesessen und geflucht oder irgendwie sowas. Das kann man schon, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, geht das eigentlich ganz gut. Also kann man sich nicht beschweren. Das ist nicht das Problem von diesen Dingern.
Ja, und wir hoffen, dass unsere Zuhörer nicht zu sehr geflucht haben, während sie sich diesen langen Spieleveteran-Podcast angehört haben. Herzlichen Dank an die gesamte Runde. Gell, Vinny, in 9 Monaten wieder? Oder das ist jetzt so dein Erscheinungsintervall?
Ja, alle 1,5 Jahre.
Na, hör auf. Das ist schon eher 1-2 Mal pro Jahr, bitte.
Dann hast du wenigstens eine gute Ausrede, warum die Bücher so lange dauern. Das Spieleveteran-Podcast
also, Buch nicht dauert. Spaß beiseite, was sich gebessert hat, ich hatte keine Aussätze. Also die letzten paar Mal war es ja wirklich so, dass ich alle 10 Minuten mal irgendeinem von euch kurz atmen habe hören. Und dann war ich wieder weg. Immerhin war das jetzt quasi der erste Podcast, wo ich durchgehend, also nicht rausgekickt worden bin vom Server. Eigentlich ein gutes Fundament. Ich denke schon, dass ich auch 2016 noch vielleicht 1-2 Mal dabei bin.
Ist natürlich die Frage für dich.
Klasse.
Wo leidet man mehr in welchem Modus, wenn man das meiste von den Kollegen nicht hört oder wenn man sich das ganze Geschwätz mit anhören muss?
Also fragmentarisch ist das Geschwätz noch schwerer zu ertragen.
Noch schwerer zu ertragen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und gleich wieder ein 5-stimmiges Tschüss von den Spieleveteranen. Bis dann.
Tschüss.
Servus.
Servus gilt nicht.
Das war Spieleveteranen-Podcast 79. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann besucht uns doch auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Wir bedanken uns bei unseren Patreon-Unterstützern, insbesondere lieben Menschen wie Andreas Butter, Christian Kohlheim, Frank Raguse, Markus Metzger, Ramon Schmidt, Mario Müller, Markus Werner, Holger Bergmann und Xena Xerxes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Heinrich Lenhardt Fragen hören wollen.
Sag mal, Winnie, jetzt hast du ja lang genug Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, wie es wohl dann in 20 Jahren aussehen wird. Deswegen habe ich mal gleich eine ganz schwierige Frage. Wer ist denn deutscher Fußballmeister 2036?
Bayern München.
Oh, okay. Und in 2037?
Bayern München.
Okay, und aber deutscher Meister 2038 ist?
Bayern München.